Moment hier, mein Technikteam noch von rechts nach links redet und in die andere Richtung. Diesmal gibt es die Aufgaben auch nicht im SVN, sondern direkt auf ISIS zum Runterladen. Also insofern, im Anschluss gibt es halt wieder so eine betreute Rechnerübung, wo ihr hinkommen könnt und die Tutoren euch dabei helfen, diese Beispiele durchzurechnen. Ihr könnt natürlich auch noch Fragen stellen, falls ihr noch irgendwie Sachen von gestern offen habt und irgendwas nicht geklappt hat, dann könnt ihr das gerne ausprobieren. Ansonsten vielleicht noch eine Anmerkung zu dem SVN. Die Idee in der ganzen Geschichte war, dass wir festgestellt haben, dass viele Leute ein Problem damit haben, die Gruppenarbeit geeignet zu koordinieren. Also was wir ganz häufig gesehen haben, sind Leute, die sich gegenseitig die Programme per E-Mail zuschicken und dann in der Abgabe sieht man, wie man sich da so bei GMX einloggt und dann da irgendwie einen Anhang runterlädt und durch 1000-mal E-Mail de- und entkodieren lässt sich das gute Stück dann doch nicht mehr kompilieren, weil irgendwelche Sonderzeichen drin sind. Das ist nicht State of the Art des kooperativen Zusammenarbeitens, sondern so ein SVN oder ein CVS oder zumindest ein gemeinsam genutztes Verzeichnis sollte schon sein. Insofern wollten wir euch das ein bisschen nahelegen. Tut uns leid, dass wir es nicht so richtig erfolgreich hingekriegt haben, aber nutzt die Chance, beschäftigt euch mit dem Thema. Es kann wirklich sehr viele Probleme bei euch in der Gruppenarbeit lösen, wenn ihr halt eben mit geeigneten Kollaborationstools zusammenarbeitet. Und ich meine, gerade durch so eine, dadurch, dass man jetzt ja quasi überall online ist, funktioniert es halt auch wirklich im verteilten Arbeiten, wenn jeder zu Hause sitzt und man sich trotzdem schön koordinieren kann. So, gibt es dann vielleicht erstmal noch Fragen, während hier noch gebastelt wird? Nö, denn kann ich ja nochmal schnell zusammenfassen, was wir uns, ja. Ehrlich gesagt, ihr seid sicherlich alle sehr verwöhnt von Java und Eclipse und Ähnlichem, ne? Sowas gibt es für C nicht. Also ehrlich, so eine Sachen, so toll, wie es bei Java funktioniert, das liegt an einigen Eigenschaften der Sprache, funktioniert, kann auch teilweise technisch bei C nicht funktionieren. Daher, es gibt schöne Tools, so Entwicklungsumgebungen, also zum Beispiel, es gibt eine C-Version von Eclipse, die ist aber bei weitem nicht in dem Funktionsumfang wie die Version für Java. Es gibt NetBeans, was wohl relativ gut zu gebrauchen ist. Man traut sich es nicht zu sagen, aber eines der besten Tools in der Richtung ist das Visual Studio von Microsoft für C, was man da benutzen kann, was halt eben gerade eben auch viele Funktionalitäten, was eben Type Ahead und Ähnliches auch wirklich umsetzen kann. Da hat man natürlich ein Problem, weil wir hier als Plattform eher POSIX adressieren. Da ist das Ding jetzt nur nicht gerade zu Hause, sondern halt eher bei der Win32 API. Aber wenn ihr euch das zutraut, könnt ihr gerne alle unsere Vorlagen nach Win32 portieren und dann könnt ihr das auch gerne damit bearbeiten. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man damit auch arbeiten. Ansonsten, vielleicht das auch nochmal als Anmerkung, bei uns geht es ja hier bei den Programmieraufgaben eher darum, irgendwelche Betriebssystemfunktionalitäten nachzubilden. Das sind eher kleinere Programme. Also so eine Sache, wie ihr in MPG2 gemacht habt, dass ihr wirklich irgendwie riesen Teile da zusammenschrauben musst, gibt es bei uns nicht. Insofern beschränkt sich häufig die Arbeit auch auf halt eine oder zwei Dateien. Insofern reicht eigentlich auch ein Editor mit Syntax-Highlighting vollkommen aus, um hier erfolgreich zu sein und halt IDEs für größere Projekte. Muss man sagen, der meiste, der eingefleischte C-Programmierer nimmt so VI und ist dann glücklich. Und das wird Florian vielleicht dann auch nochmal zeigen. Deswegen gibt es da nicht sowas wie für Java, wo man schön arbeiten kann. Kollaboratives, also, das sind ja wirklich zwei getrennte Funktionalitäten. Also zum Beispiel, du kannst ja Eclipse mit C benutzen und dann kannst du das Eclipse CVS oder das Eclipse SVN-Dings nehmen oder du nimmst halt deinen x-beliebigen Editor und nimmst SVN, um diese Verzeichnisse, Subversion. Also einfach, versuch dieses Stichwort und dann gibt es eine längere Erläuterung. Auf der ISIS-Seite steht inzwischen auch ein Link mit mehr Details. Leider haben wir da die Doku vergessen, das ist ein bisschen im Stress der Vorbereitung hier untergegangen. Ja, also auf der ISIS-Seite gibt es auch ein bisschen längere Erläuterung inzwischen dazu. Okay. Oh. So, dann fangen wir jetzt an, wenn ich jetzt hier schon die Fernbedienung in Hand gedrückt gekriegt habe. Ja, eigentlich wollten wir mit der Wiederholung anfangen. Was haben wir uns denn gestern, so lange ist ja nun noch nicht her, angeguckt. Also wir haben damit angefangen, wie macht man denn überhaupt so ein C-Programm, dass wir bei C halt diesen Ansatz haben, wie wir den in Opal ja schon kennengelernt haben, ne, mit zwei Dateien, eine, wo halt eben nur beschrieben ist, was wir machen wollen, und der anderen Datei, wo eigentlich die ganzen Details drin stehen. Was wir uns auch angeguckt haben, war ja so ein bisschen die syntaktischen Spielereien von C und im Unterschied zu Java. Dann, was wir uns auch angeguckt haben, war Zeichenketten in C, weil Zeichenketten braucht man ja ständig. Deswegen gibt es eigentlich in allen moderneren Sprachen immer irgendwelche komplexen Konstrukte. In C sind es dann eher ja, einfach Arrays, wo am Ende eine 0 steht. Damit konntet ihr auch gestern schon ein bisschen rumspielen. Und grundsätzlich haben wir uns auch schon angeguckt, wie funktionieren Structs im Sinne von, wie kann ich halt irgendwelche komplexen Datentypen zusammenfügen, um ja, irgendwas Schönes wie ein Objekt zu bauen. Was wir uns gestern nicht angeguckt hatten, war, ja, wie mache ich sowas wie new? Ne? Gestern hatten wir uns halt eben nur Sachen angeguckt, dass ich halt irgendwie ein Array mir baue aus ja, eine Menge von Structs, und dann habe ich halt schon vordefiniert eine Menge davon, und ich muss aber vorher schon sagen, okay, ich möchte 10 haben. Wenn ich jetzt 11 haben wollte, da hatten wir gestern aufgehört, und damit wollen wir hier einsteigen, weil einerseits kann man da in C viel mehr Schweinereien machen, andererseits ist es halt ein Tick komplizierter als in Java. So, damit geht es nämlich auch los. In Java war euch das ja sicherlich ziemlich egal, wo jetzt die eigentlichen Daten liegen. Ne? Ihr habt da irgendwo eine Variable angelegt, sei es als statische Klassenvariable oder sei es als halt eben Objektvariable oder sei es halt als lokale Variable in der Funktion. Am Ende war das egal. Ihr wusstet, dass es sowas wie Sichtbarkeit gibt. Die Regeln gelten ja hier in C auch. Was euch aber egal war, war, wo liegt denn jetzt die eigentliche Datei? In C muss man sich damit schon noch einen kleinen Tick auseinandersetzen. Und eigentlich habt ihr das auch schon gemacht, nämlich als ihr letztes Semester Assembler-Programmierung mit dem VIP gemacht habt, habt ihr nämlich schon zumindest zwei dieser Datenarten angeguckt. Und zwar insbesondere das erste. Ne? Also gibt es ja auch einen Pointer dran? Ach da, genau, das Ding da. Das sind halt die Sachen, die im C ganz oben stehen, wo man halt eben globale Variablen definiert hat, wo man halt in Java gesagt hätte, das sind halt so diese statischen Klassenvariablen. Die werden direkt, wenn ich das Programm übersetze, wird im Programm ein Speicherbereich dafür freigehalten, und da werden die dann drin sein. Das bedeutet eben, dass ich zur Compile-Zeit eben schon wissen muss, ich möchte ein Array der Größe 10 anlegen. Und dann wird halt eben entsprechend viel Platz gelassen, das steht halt auch im Programm schon drin, und wenn es geladen wird, wird dieser Platz dafür reserviert, und dann passen da 10 rein. Dann kann man natürlich sowas machen, ich sage, okay, ich weiß, da kommen irgendwie maximal 100 Datensätze, also alloziere ich da so ein Array von der Größe 100, und naja, wenn ich halt es nicht ganz ausnutze, ist ja auch nicht so schlimm. Aber schön ist es nicht, spätestens denn, wenn man halt wirklich echte Dynamik haben will, funktioniert das alles nicht mehr. So, dabei ist wichtig, das sind halt eben auch wirklich eben eher so wie statische Variablen in Java. Also insofern, die sind immer da, egal ob ich jetzt irgendwie in diesem Modul irgendwie was arbeite oder nicht arbeite. Wenn ich die nächste Runde reingehe, haben die immer noch den Wert, den sie vorher hatten. Ne, also ganz klassische globale Variablen. So, der wichtigste für die Benutzung ist aber eben halt genau der letzte Punkt, dass ich halt nichts hinzufügen kann. Also es ist alles zur Compile-Zeit, muss das schon festgelegt sein, was da ist und was nicht da ist. So, also wie gesagt, da gab es, glaube ich, auch einen extra Assembler-Befehl in dem VIP, irgendwie Data oder irgendwas in der Richtung, womit man halt eben so eine Sachen schon vereinbaren konnte zur Compile-Zeit. Das nächste ist der Stack. Den Stack vom Konzept her habt ihr euch, glaube ich, auch schon in TechKey 2 angeguckt, nämlich die Idee, dass ich halt einfach für jeden Funktionsaufruf mir einen eigenen Speicherbereich auf so einem Stack packe, weil ich ja eigentlich weiß, so Funktionsaufrufe sind immer so geschachtelt. Ne? Ich rufe eine Funktion auf, die ruft wiederum eine Unterfunktion auf, die ruft eine Unterfunktion auf, und selbst wenn es rekursiv ist, ergibt sich dann halt immer wieder so ein Stapel. Ich kann immer für jeden Funktionsaufruf da irgendwie so einen Behälter oben raufpacken auf meinen Stapel, und in diesem Behälter sind dann halt die lokalen Variablen drin. Der Vorteil von dem Verfahren ist, ich muss es halt nicht vorher wissen. Ne? Ich muss erst dann wissen, wenn ich in diese Funktion reinspringe, dann lege ich den Behälter fest, den ich da oben raufpacke. Und erst dann muss ich wissen, wie groß dieser Behälter ist. Und ich muss auch nicht die Anzahl an Behältern vorlegen, sondern ich kann halt beliebig viele Behälter übereinander stapeln. Also halt eben, wenn ich zum Beispiel Rekursion mache, möchte ich ja eben in jedem Rekursionsschritt eigens eigenes Set von lokalen Variablen haben. Da möchte ich ja nicht, dass irgendwie, wenn ich hier Fibonacci ausrechne, mich da die untere Berechnung bei der oberen Berechnung irgendwie einen Wert in den lokalen Variablen ändert. So, das realisiert man über einen Stack. Da sind dann halt alle lokalen Variablen drauf. Und ja, je nachdem, wie die Funktion aussieht, kann man da halt auch unterschiedliche Größen haben. Hier ist es aber auch wieder so, dass die Größe eigentlich vom Compiler schon festgelegt wird. Nämlich, wenn ich die Funktion schreibe, dann lege ich halt schon fest, die und die lokalen Variablen werde ich nachher haben und so viel Platz für lokale Variablen wird halt eben auch freigehalten. Also ich kann dann nicht plötzlich feststellen, oh mein Gott, ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen mehr. Da muss ich dann halt eben eigentlich schon wieder in eine neue Unterfunktion reinspringen, um dann halt wieder ein bisschen Platz schaffen zu können. So, das klingt jetzt erstmal super inflexibel für so normales Programmieren. Bei Java habt ihr ja ständig irgendwie mit New Objekte kreiert und habt sie dann irgendwie sterben lassen. Und das haben wir hier natürlich auch. Das Problem ist, ja, irgendwie müssen wir das Ganze auch ein bisschen sortieren. Also vielleicht erstmal die Gegend, wo das dann bleibt, nennt man dann einen Heap, halt einfach den Haufen, wo der ganze Rest ist. Und irgendwie muss man das ein bisschen sortieren. Das heißt, man muss den Speicher, den man da benutzen will, den muss man sich vorher reservieren. Und wenn man den nicht mehr braucht, sagt man, ja, den brauche ich nicht mehr, und gibt den wieder frei. Und damit gibt man halt dem Betriebssystem bzw. der Laufzeitumgebung halt Hinweise, welchen Speicher man jetzt gerade benutzen möchte und welchen man nicht braucht. Und der sortiert einem dafür als Service halt eben die jeweiligen Adressen der verschiedenen Speicherbereiche. So. Den Speicher, also während ich das hier oben, ist so ganz klassisch globale Variablen, lokale Variablen kennt man ja, das Ding kann ich halt quasi nur über Pointer erreichen. Also ich lege mir zur Compile-Zeit nur eine Variable an, die halt einen Pointer enthält, das hatten wir uns ja gestern auch schon angeguckt, was so ein Pointer ist, und ich hole mir dann den Speicher und den kann ich diesem Pointer zuweisen. Ich kann auch diese Referenz verlieren zu dem Speicher, damit ich den, kann ich den nicht mehr erreichen. Im Gegensatz zu Java, aber das ist ein richtig wichtiger Unterschied, ist, im Gegensatz zu Java bleibt er dann aber da. Also er verschwindet nicht auf zauberhafte Weise, sondern der bleibt dann da. Ich muss mich also, ich sollte das tun, nichts vermeiden, dass ich irgendwie meine Referenz auf irgendwelchen Speicher, den ich mir geholt habe, verliere, weil dann habe ich ein Problem, dann habe ich halt wirklich irgendwas reserviert, wo ich nicht mehr rankomme. So, und das Gute daran ist, das kann ich halt jetzt in meinem Programm halt eben auch zur Laufzeit noch steuern. Ich kann dann halt eben zum Beispiel sowas machen wie ein Array, was eine beliebige Größe hat. Wenn ich dann weiß, oh, ich möchte jetzt eine Hash-Tabelle zum Beispiel machen, die soll die Größe 1000 haben und die soll zum Beispiel der User manuell eingeben unterwegs, kann ich mir halt eben einen Speicher holen, der groß genug ist, dass ein Array der Größe 1000 reinpasst und alloziere mir das und dann kann ich das benutzen. Die Chance habe ich halt bei den anderen beiden Verfahren eben nicht. So, ach, ich habe hier einen Knopf dran. So, jetzt gucken wir uns nämlich mal an, wie wir von, so als Kochrezept, wie wir von einem Java-Programm, was hier irgendwie relativ wenig Sinnvolles tut, zu einem C-Programm kommen. Also wir haben hier eine Klasse uns definiert, die Klasse hat irgendwie zwei Klassenvariablen und die hat auch noch eine Funktion, die man auf dem Objekt aufrufen kann. Und ja, dann generieren wir uns hier da halt ein Objekt von dem Typen, weisen dem irgendwelche Werte zu, rufen halt irgendeine Funktion auf, rufen halt diese Objektfunktion auf und am Ende sorgen wir dafür, dass wir es nicht mehr brauchen. Also in Java würde es ja einfach reichen, die Referenz zu verlieren, alle Referenzen auf das Ding zu verlieren und dann ist halt weg. Also dann ist es zumindest aus unserem Sinn und auf zauberhafte Weise ist es dann auch wirklich weg. Normalerweise mag ich eher so Notebooks mit hinlaufen, deswegen werde ich mich jetzt öfter mal noch da rüberlaufen sehen. Okay, als erstes müssen wir unsere Objektdefinition in den Struct umwandeln. Structs sind am Ende genau das, der Teil von den Objekten, der eben die Datenstruktur darstellt, Ein Objekt ist nämlich eigentlich ja gerade die Mischung aus, ich habe eine Datenstruktur und dann habe ich gleich auch noch die zusammen dazugehörigen Funktionen. Structs hatten wir uns ja gestern schon angeguckt und deswegen hier die Schnelldefinition, was wir, glaube ich, gestern uns noch einzeln angeguckt haben, war, dass man halt Struct definiert mit einem Namen und dann halt nachher noch mit dem Typ Def dem halt irgendwie einen sinnvollen Namen, kurzen Namen zuordnet. Das kann man auch noch kombinieren, dann sieht das Ganze so geschickt aus. Und also dieses Pattern werdet ihr eigentlich ganz oft in C-Programmen finden, wenn halt irgendwo ein Struct definiert wird. Das ist nämlich quasi innerhalb von einem Konstrukt zwei Operationen, nämlich einmal das Anlegen von einem Struct mit X und Y mit zwei Elementen drin und dann auch noch gleich die Umbenennung dieses Structs zu dem Namen MyType. So, wie gesagt, am Ende ist das Ding nichts anderes als dasselbe, was wir in Java bei den Objekten gesehen haben. Der Unterschied ist, ich kann jetzt da plötzlich keine Funktion mehr drin definieren. Wenn ich jetzt also irgendwelche Funktionen haben will, die das Objekt ändern wollen, kann ich die halt eben nur plain definieren und muss das Objekt übergeben. Und das haben wir jetzt einmal gemacht. Wir haben ja da also unsere eine Member-Funktion gehabt, die ziehen wir einfach raus und die bekommt dann halt einfach eine Instanz von dem Struct übergeben. Ich habe es jetzt mal so der Komfort halber sys genannt und das ist ein Pointer auf das Struct und dann hier in der Funktion muss man jetzt syntaktisch eigentlich kaum noch was ändern, weil ne, es dann einfach sys.x, sys.y kann man da einfach adressieren innerhalb der Funktion, nee, beziehungsweise sys.file x, sys.file y, weil es ist ja ein Pointer, kann man da einfach drinnen adressieren, also fast genauso, als wäre das eine Java-Funktion. Wichtig dabei ist halt eben aber genau diese Unterteilung in Datenstruktur und dann Logik passend zu der Datenstruktur. Das hat sich aber übrigens auch relativ gut eingebürgert, gerade wenn ihr halt eben mit Java gut ausgekommen seid und dieses Objektorientierte euch gut eingeprägt habt, ist es eine ganz gute Idee, genauso halt vorzugehen und dann halt eben immer als ersten Parameter das zu verändernde Objekt halt übergeben zu lassen und dann als die danach folgenden Parameter dann einfach die üblichen Parameter der Funktion. Und schon habt ihr halt quasi Objektorientierung auch als Konzept im C-Programm drin. Ihr werdet sehen, also die meisten C-Funktionen sehen halt eben auch relativ ähnlich so aus, dass sie halt eben so zusammenhängend sind. So, weiter geht's. Jetzt kommt nicht der spannende Teil. Was hier in Java noch so schön geschickt aussah, ne? Einfach new myClass, das Ganze gleich auch noch ein Konstruktor irgendwie, der halt eben potenziell auch noch was ausführt, das habe ich mir jetzt hier gespart. In dem Beispiel wird in C dazu, dass ich einfach nichts weiter mache, als mir Speicher zu allozieren. Und dafür gibt es die Funktion malloc. Die Funktion malloc heißt Memory Allocation und damit kann man halt Speicher reservieren. Dem ja, C-Compiler ist es relativ egal, was ihr mit dem Speicher machen wollt. Also insofern gibt die Funktion malloc als Return-Wert einfach einen Pointer auf Void, also auf einen undefinierten Datentypen zurück. Also da kann man beliebigen Quatsch mitmachen und auch von der Größe her ist es dem Compiler ziemlich egal, was ihr da alloziieren wollt, aber dafür gibt es so eine Hilfsfunktion, sizeof, mit der kann man dann halt eben sagen, okay, ich hätte gerne bitte so viel Speicher, dass ein Element vom Typ myType, MyType da reinpasst. So, wie gesagt, malloc alloziert das Ganze und da ich halt den falschen Typ zurückbekomme, muss ich das halt casten. Das funktioniert ähnlich wie in Java, also ich sage einfach nur, von wegen, ich habe jetzt hier irgendwie einen Typ zurückbekommen, der nicht passt, ich sage einfach mal, der passt schon. Ein Unterschied zu Java ist, wenn ich das sage, glaubt der Compiler mir das. Ne? In Java werdet ihr das vielleicht gesehen haben, da gibt es so Class-Cast-Exception, wenn es halt eben doch nicht stimmt, was ihr euch da überlegt habt. In C gibt es dann halt einen Absturz, wenn es nicht stimmt, was ihr euch da überlegt habt. Also insofern sollte man das, also hier ist es ja relativ einfach, malloc, gibt ja erstmal nur leeren Speicher zurück, also insofern kann man da nicht viel falsch machen, aber wenn man das irgendwo mittendrin in seinem Code verwendet, sollte man sich wirklich sicher sein, dass diese Transformation von dem einen Typen in dem anderen Typen auch wirklich funktioniert. So, ich glaube, vorhin wird nachher nochmal erzählen, warum das nicht klappen kann, was wir uns da ausgedacht haben. So, das hatte ich jetzt eben auch schon mal angesprochen, oder das hatten wir, glaube ich, gestern uns auch schon angeguckt, für die Structs gibt es zwei Arten, die Unterelemente zu adressieren, nämlich das eine ist, einen Punkt zu schreiben, wie wir es in Java kennen, das funktioniert dann, wenn ich das Struct selber in der Hand habe, oder mit einem Pfeil drauf zuzugreifen auf das Unterelement, das funktioniert dann, wenn eben diese Variable einen Pointer oder eine Referenz auf das Element enthält. Kleiner Tipp, so meinerseits, ich würde sagen, das ist auch die häufigste Art, wie ihr es verwendet, weil man die Structs sowieso meistens halt eben in einem Kontext verwendet, wo man eben nur einen Pointer drauf hat. In Java übrigens habt ihr eigentlich immer nur mit Pointern gearbeitet. Ne? Also hat man ja eigentlich immer nur eine Referenz gehabt und die Referenz und das Objekt waren unterschiedlich. In C unterscheidet man halt eben diese beiden Situationen, wo man wirklich das echte Objekt hat oder den echten Struct hat und die Referenz hat. Aber meistens verwendet man eben gerade ein Struct eher nur in dem Zusammenhang, dass man eben nur die Referenz in der Hand hat und dann kann man halt hier schön die Werte zuordnen. So, jetzt haben wir das Ding initialisiert, das hätten wir natürlich auch schick im Konstruktor machen können, aber dann wäre mein Beispiel nicht so schön geworden. Jetzt rufen wir eine Funktion auf, wo halt ein Objekt übergeben wird. In dem Fall wollen wir jetzt einfach nur irgendwelche Informationen aus diesem Objekt rausholen. Also kann ich auf das der Funktion einfach den Inhalt von meiner Variable zurückliefern. Ich glaube, das ist jetzt irgendwas nicht so optimal. Ich gucke jetzt mal rüber zu meinem C-Experten, der sieht irgendwie komisch aus. Deswegen, ich glaube, es klappt beim Struct, klappt das nicht, ne? Ne, es ist ein Call by Referenz, Referenz, weil du kriegst ja dann den Pointer auf den Pointer. Ja, blödes Beispiel, es kommt davon, das sollte eigentlich Call by Value sein, klappt aber bei einem Struct eigentlich nicht so gut. Müsste man und vorschreiben, ne? Genau, das X und das Y kann man einzeln übergeben. Gut, das Beispiel bauen wir noch um, sodass es halt schön aussieht. In C unterscheidet man nämlich die zwei Varianten, wie man einen Datentypen übergibt. Ich gehe mal gleich zu dem nächsten, ne? Indem man nämlich entweder das Datum selber übergibt an die Unterfunktion oder indem man halt eine Referenz an die Unterfunktion übergibt. Und in Java war der übliche Fall, dass man immer bei komplizierten Sachen, also bei halt eben Objekten, eine Referenz übergeben hat und bei primitiven Datentypen eigentlich immer das rüberkopiert wurde auf den Stack. So, in C kann ich das halt quasi steuern, ob ich halt eben eine Referenz übergeben will. Referenz, wenn ich die übergebe, hat es den Vorteil, wenn die Funktion, die Unterfunktion irgendwas an diesem Datentyp ändert, an diesem Objekt ändert, dann wirkt sich das halt eben auf das Objekt selber aus und ich kriege das halt hinten auch raus, so wie man es aus Java kennt. Hat halt auch genau diesen Nachteil, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Unterfunktion habe, die macht da irgendwelche Schweinereien mit meinem Objekt, kann ich mir nicht mehr sicher sein, dass es heile ist, wenn ich aus dieser Unterfunktion rauskomme. Dafür ist dann halt eben der Ansatz mit dem Call by Value günstiger als der mit dem Call by Reference. Aber gerade für so eine Sachen, die eben quasi Objektfunktionen abbilden von die Objektfunktion aus Java abbilden, wie ihr sie aus Java kennt, da ist ja genau diese Idee, ich rufe eine Funktion auf an einem Objekt und die ändert halt eben auch potenzielle Eigenschaften von dem Objekt und da ist dann halt eben gerade dieses mit der Referenz aufrufen, also halt eben nur den Pointer übergeben auf das Objekt, genau der passende Ansatz. So. Nächster Schritt war jetzt eigentlich jetzt, der ist jetzt einfach relativ einfach, ne? Ich übersetze es, in C gibt es diese kleine Unterscheidung, dass plötzlich die 0 groß geschrieben wird und das ändert aber ansonsten auch nicht viel. Die Frage ist jetzt aber, was passiert jetzt mit unserem guten Speicher, den wir uns da oben geholt haben? Genau. Hatte ich jetzt schon oft genug gesagt, ne? Der bleibt, wo er ist. Wir haben keine Chance, da jetzt mehr ranzukommen. Wir haben jetzt eigentlich verloren, was das angeht. Insofern müssen wir extra hier noch einen Zwischenschritt einfügen, und zwar dafür sorgen, dass wir eben dem Speichermanager Bescheid sagen, also diesen Speicher brauchen wir jetzt nicht mehr, den kannst du wieder freigeben und für was anderes verwenden. Und geschickterweise fügt man dann auch danach noch diese Zeile ein, dass nämlich halt dieser Pointer weg ist, weil was nämlich jetzt passieren kann, ist, dass wenn ich den jetzt nochmal wieder verwende, nachdem ich ihn freigegeben habe, kann ich halt in den Fehler laufen, weil ich plötzlich auf eine Adresse zugreife, die mir gar nicht mehr gehört. Also, das gucken wir uns jetzt aber dann gleich nochmal im Detail an. Also das ist sozusagen das Kochrezept, wenn ihr mal bitte die Zeile hier außen vor lasst, die da nicht so optimal gelaufen ist, das Kochrezept, wie ihr aus einem Stückchen Java-Code, was ihr irgendwo rumliegen habt, ein Stückchen C-Code macht, was halt halbwegs dieselbe Funktionalität erfüllt. So, genau, das ist halt noch das Wichtigste. Nie vergessen, den Speicher freizugeben. Also bei unseren kleinen Programmen fällt es vielleicht nicht sofort auf. Allerdings, wenn ihr dann halt irgendwann mal euren Webserver selber geschrieben habt und der da für Monate vor sich hin werkelt, dann fällt es halt schon auf, da fällt halt jedes Byte, selbst wenn halt nur pro Tag irgendwie 10 Kilobyte nicht freigegeben werden, dann ist halt doch irgendwann mal der Hauptspeicher voll und euer Programm kann halt nicht mehr weiterarbeiten, kann halt keinen neuen Speicher mehr adduzieren. Ein sehr gern gemachter Fehler. Deswegen nie vergessen, diesen Speicher wieder freizugeben. So. Zusammenfassend haben wir eigentlich an der Stelle drei wichtige Operationen für euch. Achso, vielleicht da auch noch eine Anmerkung. In Java hat euch das ja immer der Garbage Collector abgenommen. Über den werden wir uns in TechG3 übrigens auch noch unterhalten. Also wie kann man denn so eine Zauberei machen? Also wir unterhalten uns über die Frage, wie funktioniert so ein Malloc, was halt eben geeigneterweise den passenden, das passende Speichersegment raussucht für ein, für eine Anfrage. Und wir beschäftigen uns auch mit der Frage, okay, wenn ich mir das Ganze sparen will und halt Garbage Collection wie bei Java oder bei anderen Programmierumgebungen einsetzen will, wie könnte ich denn so einen Garbage Collector realisieren? So, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum wir das ohne Garbage Collector machen, ne? Weil man kann ja schlecht einen Garbage Collector implementieren auf einem System, was sowas eh schon hat. So, die erste Runde, erste wichtige Befehl ist halt eben Malloc. Malloc gibt, einen ungetypten Pointer zurück, den muss man sich dann halt so hinbiegen auf den Typ, den man halt eben braucht. Kriegt als Parameter die Größe des Speichers. Ihr könnt da eigentlich auch, wenn ihr gut im Kopf rechnen seid, könntet ihr euch auch euer Struct angucken. Euer Struct ist genau so groß wie die Summe aller Unterelemente. Dann vielleicht noch so ein bisschen mit Alias. Und wenn ihr das so, das gucken wir uns ja zum Beispiel auch in den Assembler-Aufgaben an. Wenn ihr das hinkriegt, könnt ihr das auch im Kopf ausrechnen und könnt da einfach auch eine Zahl hinschreiben. Ich würde es sein lassen, dafür gibt es nämlich genau dann halt eben diese Funktion, weil nämlich eine wichtige Geschichte ist ja auch noch, dass in C die Typen nicht vorgegebene Längen haben. Also er kann dann auf einer Plattform kann ein INT 32-Bit sein, lang sein und auf einer anderen Plattform kann es 64-Bit lang sein. Also insofern, das müsstet ihr bei eurer Kopfrechnerei dann eben entsprechend auch mit berücksichtigen, beziehungsweise das Size-Off würde das automatisch berücksichtigen. Das ist auch keine großartige Operation, weil das wird eigentlich schon zur Compile-Zeit ausgewertet, das Size-Off. Also da weiß ja der Compiler, kann ja dann dieses Kopfrechnen für euch übernehmen. So, was macht das Malloc? Das Malloc holt halt ein bisschen Speicher. Was man zurückkriegt, ist halt eben der Zeiger auf den Anfang von diesem Speicherbereich oder eben eine Null, wenn wir zum Beispiel ja keinen Speicher mehr haben. So, was wir, mit dem Carsten hat ja auch schon erzählt, ich kann es nicht genug wiederholen, mit dem Carsten muss man wirklich aufpassen, weil bei den Zugriffen ist es dem System egal, ob da jetzt nur die passende Datenstruktur hinterlegt wurde oder nicht. Weil das Struct gibt ja eigentlich nur an, okay, da sind jetzt irgendwie 5 Bytes im Speicher und ich sag mal so, die ersten 2 oder die ersten 4 ist halt eine Zahl und die nächsten sind halt irgendwie 2 Buchstaben. Das sieht für den Rechner ja genauso aus, als hätte ich es genau andersrum definiert. Als hätte ich gesagt, irgendwie erst kommen 2 Buchstaben, danach kommt eine Zahl. Also insofern hat er kein Problem damit, wenn ich von dem einen Typen in den anderen caste. Nur wenn ich darauf zugreife, werde ich natürlich irgendwelchen Datenmüll rausbekommen. Und wenn ich Pech habe, stürzt noch niemals das Programm ab, sondern macht nur irgendwelche komischen Dinge. So, dann Arrays hatte ich auch schon angesprochen. Mit dieser ganzen Technik kann man auch Arrays alloziieren. Und wenn man die halt mit dem Malloc machen kann, kann man einfach n-mal die Größe von der Datenstruktur, die man da halt haben möchte, angeben und schon kriegt man ein zusammenhängendes Stückchen Speicher von n-mal der Größe von einer Datenstruktur und kann dann darauf geschickt zugreifen. Halt wie man es halt von einem Array kennt, auch mit den eckigen Klammern, so wie man es eben kennt. Gut, wenn man dann fertig ist, macht man free, gibt den Speicher wieder frei. Ein ganz wichtiger Punkt ist, der Pointer, den man da übergibt, der muss auch wirklich mal früher bei Malloc alloziiert worden sein. Also was man nicht machen kann, ist jetzt irgendwie sich ein 11-elementriges Array zu holen und dann zu sagen, ach, ab 7 brauche ich das nicht mehr. Mach mal bitte ab Element 8, ich übergib den Pointer von Anfang von Element 8, den Rest kannst du freigeben. da kommt das Betriebssystem nicht mit. Da kannst du ja nicht zuordnen, zu welchem Request gehörte denn jetzt diese Frage. Also dieser Pointer, den man hier übergibt, der muss wirklich genau der sein, den man hier oben wiedergekriegt hat, auch wenn man da oben zum Beispiel eine komplizierte Datenstruktur alloziiert hat. So, das ergibt dann halt eben auch genau diesen letzten Punkt. Also das Ding hat so eine ganz oder gar nicht Semantik. Also wenn ich Speicher nicht mehr brauche, muss ich den ganz freigeben, auch wenn ich halt nur noch einen Teil nicht mehr brauche. Notfalls muss ich halt die Sachen, die ich noch brauche, noch woanders hin kopieren. So, aber das ist ja eigentlich auch in Java auch nicht viel anders. Der räumt ja ein Objekt auch erst dann weg, wenn er es nicht mehr brauchen kann. So, jetzt noch so ein paar Tipps zu dem ganzen Anwenden von der Speicherverwaltung in C. Was wir in Java uns ja eigentlich überhaupt keinen Kopf machen mussten, in Java konnten wir, ja, also der Konstruktor zum Beispiel ist so eine ganz typische Funktion. Der Konstruktor ist ja eigentlich am Ende auch nichts weiter als eine beliebige Funktion, deren Rückgabewert halt ein neues Objekt von irgendeinem Typen ist. Eigentlich ist es ja, könnte man das in Java ja auch darstellen als eine statische Funktion, die man immer aufrufen kann und die gibt immer als Rückgabewert halt ein Element von der Klasse zurück. Insofern ist es ja auch nichts weiter als irgendwie eine Factory-Funktion. In Java konnte man auch so Sachen machen, irgendwie eine Funktion hat irgendwelche Objekte kreiert und hat die dann zurückgegeben, wo dann irgendwelche Statusinformationen drin standen oder sonst irgendwas. Kann man natürlich hier auch machen. Problem an der ganzen Geschichte ist, dann ist immer nicht ganz klar, wer hat denn jetzt den Speicher besorgt und wer ist denn jetzt dafür zuständig, dass der Speicher nachher auch wieder freigegeben wird. Und insofern empfiehlt es sich, die Konvention einzuhalten, dass man halt immer als Aufrufer den Speicher zur Verfügung stellt. Ihr werdet es sehen bei den API-Funktionen, die wir uns angucken, also zum Beispiel zum Thread kreieren oder eben auch bei den ganzen Synchronisationsobjekten, ist es nicht so wie in Java, dass es da so ein Synchronisationsobjekt create oder so gibt, wo man halt einfach ohne Parameter und man kriegt zurück einen Pointer auf so ein Objekt. Nee, man muss einen Pointer auf einen Speicher, der groß genug ist, dass das Objekt reinpasst, übergeben. Die Funktion füllt ihn dann geeignet und wenn die Funktion zurückkommt, ist der Speicher initialisiert. Der Vorteil an der ganzen Vorgehensweise ist, ich als Aufrufer habe mich darum gekümmert, den Speicher zu besorgen und ich als Aufrufer weiß auch, wann ich dieses Objekt nicht mehr brauche, weil ich will ja damit irgendwas machen und ich als Aufrufer bin dann auch dafür zuständig, wieder aufzuräumen. Und deswegen ist auch so ein Tipp, am besten immer gleich so paarweise zu denken. Ne? Am Ende ist ja malloc und free sowas wie Klammer auf, Klammer zu. Also immer dann, wenn man sich an irgendeiner Stelle überlegt hat, okay, ich brauche jetzt die Speicher, sollte man sich auch gleich überlegen, okay, wann brauche ich ihn nicht mehr und wo kommt dann das passende Free dazu hin? Also auch wenn man zum Beispiel irgendwie in der Schleife Speicher kreiert hat, wenn man zum Beispiel eine verkettete Liste generiert, sollte man gleich die Schleife runterkopieren und daraus diese Free-Operation machen auf dieser verketteten Liste an der passenden Stelle. Eine andere Gemeinheit, das ist halt so eine dieser Gemeinheiten, über die man dann lange grübeln kann, ist, dass Size of Type natürlich nicht der Größe des Pointers auf den Type entspricht. Der Pointer ist halt immer groß, je nach Betriebssystem, 32 oder 64 Bit, ne, ist halt eine Adresse. Schön, aber eigentlich wollte ich ja, weiß ich nicht, eine Datenstruktur haben, die aus 25 Integers und noch einem String und sonst irgendwas besteht. Dem werde ich dann natürlich nicht in 64 Bit reingequetscht kriegen. Da wird dann halt das System irgendwann sich beschweren. Also insofern, an der Stelle muss man dann halt mal gucken, weil nämlich so eine Sachen kann man auch machen. Man kann sich halt eben auch für primitive Datentypen wie Pointer oder auch Ints oder sonst was eben auch ein kleines Stückchen Speicher holen. So, ein anderer Tipp ist, gerade wenn ihr sehr erfahren in der Java-Programmierung seid, dann haltet euch ruhig an die Konzepte, die ihr da kennengelernt habt. Ne? Eins ist halt eben, dass man die Structs halt eben wie eine Klasse behandelt und zu jedem Struct gibt es dann halt eben so genau ein Paar aus Header-Datei und C-Datei. In der Header-Datei wird dieser Struct, diese Datenstruktur, wie man sie benutzen kann, definiert und in der C-Datei werden dann halt eben die ganzen Funktionalitäten definiert, wie man sie benutzen kann. Und das Schöne daran ist, dann haben wir auch noch so ein bisschen das, was wir in Java so schön mit Public und Private kennengelernt haben. 100% funktioniert das nicht, aber zumindest so von der Programmiersicht funktioniert das. Alles, was in der H-Datei drin steht, kann man ja auch in anderen Programmen benutzen. Ne? Die inkludiert man ja in anderen Modulen. Und das entspricht so ziemlich dem Public in Java. Und man kann aber auch trotzdem noch zusätzliche Funktionen, also die halt eben nur aufgerufen werden von den eigentlichen Hauptfunktionen, die kann man auch nur in der .c-Datei definieren und muss sie gar nicht hier erwähnen in der .h-Datei. Die sind dann eigentlich private für alle anderen. Eigentlich deswegen wieder eine Gemeinheit von C gegenüber Java. Wir haben hier keine Zugriffskontrolle. Also wenn eine Funktion da ist und der Aufrufer weiß, wo sie ist, ne, also notfalls, indem er wirklich die Adresse im Speicher kennt, wo sie nachher sein wird, kann er dahin springen und kann die Funktion ausführen. Also insofern haben wir jetzt nicht einen Schutz. In Java würde uns, glaube ich, der Compiler da schon vorschützen, aber ich weiß gar nicht, zur Laufzeit geht das gar nicht. Man kann das gar nicht, das geht gar nicht in Java, aber in C kann man da fleißig hinspringen, man kann auch sonst wo in seinen Code springen und den ausführen. Also insofern, das ist ganz schön gemein. So. Und genau, und dieser mittlere Punkt ist, also wenn ihr dann halt eben sowas wie Member-Funktionen von Objekten oder Klassen generieren wollt, dann macht ihr einfach so per Konvention. Das erste Element ist der Pointer auf den Struct, den ihr vorher sonst immer vor dem Punkt geschrieben habt, und der Rest ist halt so, wie man es halt kennt. So, soweit so einfach. Das ist jetzt nochmal so eine Rückblick nach gestern. Wir hatten heute keine Katzenbilder. Ich glaube, auch in den nächsten zwei Teilen gibt es keine Katzenbilder heute, noch keine Hundebilder. Jetzt kommen wir zu den Gemeinheiten. Oder eigentlich halt die Gemeinheiten ja schon nebenbei erwähnt. Ne? Fehler. Fehler in C und Fehler in Java. In Java haben wir hier so eine schöne lange Liste an Fehlern, die auftreten können. Und vor allen Dingen, wenn sie auftreten, dann kommt da hier irgendwie Null Pointer Exception ist passiert in Zeile 23 und das ist der Stack Trace. Ne? Also irgendwie erst wurde Funktion bla von Funktion blub aufgerufen, von Funktion sowieso, von Funktion main und das ist red sowieso und mein Gott, so viel Information auf einmal. So, in C sieht so aus. Und das ist alles. Und zwar für alle Arten von Fehlern. Keine Information, wo der Fehler passiert ist. Keine Information, welche Art von Fehler konkret passiert ist. Und auch noch eine neue Fehlerart, nämlich was in so einem Java ja gar nicht passieren konnte, weil solange wir eine Referenz haben, konnten wir zugreifen. In C kann es uns passieren, dass ich irgendwo free aufrufe, irgendwo habe ich einen Pointer noch auf dieses Objekt, greife zu und dann kommt eben auch so ein schöner Segmentation Fault. Das ist das, was unserer Erfahrung nach auch am meisten Probleme bereitet beim Arbeiten mit C, dass man halt eben genau diese Menge von Fehlern, diesen ganzen Komfort, den man von Java kennt, dass man halt eben schöne, detaillierte Fehlermeldungen bekommt, hier einfach direkt um die Ohren gehauen bekommt, wenn man was schief gemacht hat. So, das geht auch noch ein bisschen gemeiner, weil so ein Segmentation Fault kann auftreten, muss aber nicht. Also, einer von den Fehlern, die ich da jetzt eben hatte, waren ja zum Beispiel Index Out of Bound Exception. Ganz klassisches Ding, ich habe ein Array, von 0 bis 10 und ich greife auf Element 11 zu. Java haut es mir um die Ohren und sagt hier Index Out of Bound Exception. In C kein Thema, wenn danach irgendwie noch valider Speicher kommt, mache ich dir. Gebe ich dir zurück, kannst du was mitmachen, kannst du aber auch schreiben, kannst du tun und lassen, was du willst. In C wird es erst dann schwierig, wenn ich wirklich am Ende bin von einem Segment. Dann knallt es halt, weil ich dann aus meinem Segment rauslaufe. Das ist nämlich genau der Fehler da. Was übrigens dieser Fehler selber bedeutet, warum das jetzt ein Segmentierungsfehler ist, wie man es ja eigentlich übersetzen müsste, gucken wir uns übrigens auch an, weil wir uns nämlich auch mit Speicherverwaltung in TechKey 3 angucken und dabei auch Paging und Seiten und Segmente uns angucken. Und da versteht man dann vielleicht auch, warum das Betriebssystem überhaupt erkennen kann, dass man da was falsch gemacht hat. Bei einem System, was nämlich gar keine Segmentierung ermöglicht, würde nämlich gar nichts passieren, das Programm läuft weiter und würde halt vielleicht nur von der Logik her unsinnige Sachen machen. So, genau, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, das Ding kann immer noch erfolgreich sein. Also daher kann man dann wirklich so super Situationen haben, wie mal läuft es nicht, je nachdem, wo dann halt zum Beispiel jetzt gerade das Malloc erfolgreich war, ob es dann halt da erfolgreich war, wo es an ein anderes ranpasste oder ob es da erfolgreich war, wo es dann ganz alleine stand. Insofern braucht man halt Debug-Techniken und die guckt man sich gleich nach mir an. Mir fehlt da die letzte Zeile. Ähm, typische Fehler, wie man dann zu so einem Segmentation Fault hinkommt. Erster Fehler ist, ich lege mir einen Pointer an und auf dem Pointer, der zeigt, wenn ich ihn anlege, je nachdem, wo ich ihn anlege, erstmal entweder auf eine zufällige Adresse oder auf nichts oder auf null. Und wenn er auf eine zufällige Adresse zeigt, dann kann es natürlich sein, ich greife zu oder auch wenn er auf null zeigt und bumm, ich komme nirgendwo hin. Also das ist ein ganz typischer Fehler. Also jedem Pointer muss man sich also zumindest einmal Speicher holen, damit man damit auch was machen kann. Anderer Fehler ist dieses Aufrufen, Zugriffen nach Aufruf von Free. Klingt jetzt erstmal ein bisschen ja, weit hergeholt, wenn ich sage, wir machen da immer Klammern rum. Aber man kennt es ja auch aus Java, ne? Dann hat man irgendwo noch eine Datenstruktur, die hat auch noch einen Pointer auf dieses Objekt und die hängt da irgendwo in einem Baum, irgendwo ganz unten drinne und ich gebe aber das Hauptobjekt frei, dabei dann halt eben auch das Ding, worauf das verweist und schon kann ich eine Referenz haben, die sonst wohin zeigt. Deswegen ist es auch wichtig, was ich jetzt eben im Programm hatte, wenn man free aufgerufen hat, sollte man tunlichst alle Referenzen auf null setzen, damit man halt eben auch sich als Programmierer dessen bewusst ist, okay, das Ding macht jetzt einfach mal nichts mehr oder ist nicht mehr valide fürs Zugreifen. Ein Vorteil von Null hat übrigens an der Stelle, dass er auf jeden Fall ein Segmentation Fault, ja, ne, weil ich meine, dieses Segment gibt es halt nicht. Also Null ist schon mal sicher, das knallt auf jeden Fall. Was kann ich? Double Free. Ach so, Free auf Null knallt ja auch nicht. Ja, genau, also man kann auch nicht zweimal Free aufrufen auf demselben Ding, da würde er sich auch beschweren mit einem dezenten Absturz. Das hatte ich auch schon gesagt, man kann Pointer halt eben beliebig ineinander casten oder man kann eben auch andere Sachen beliebig in C miteinander casten, mit dem Ergebnis, dass man wirklich alles kann, auch wenn es nicht funktioniert und keinen Sinn macht. So, der letzte Punkt war, nämlich genau dieses Index Out of Bound Exception. Ich denke mal, diese Fehlermeldung habt ihr letztes Semester bei MPGI 2 lieben gelernt, gerade wenn es halt um sowas geht wie Hash-Tabellen oder Heaps oder ähnliche Datenstrukturen. Da geht es dann ganz schnell, dass man sich irgendwie verkalkuliert hat und hinten rausschießt aus dem Array oder halt eben aus Versehen ja doch bei der Berechnung ein negativer Wert rauskommen kann. Das ist ein ganz typischer Fehler, wie man halt eben doch aus seinem reservierten Speicherbereich rausrennt. So, genau. Soweit erstmal zu den Grundlagen des Speicherverwaltens. Was wir jetzt ja gesehen haben, war, dass es eine ganze Menge Probleme dabei gibt. Also am Ende eine ganze Menge Segmentation Faults. Und jetzt wollen wir uns angucken, wenn so ein Ding aufgetreten ist, ein Segmentation Fault, wie kann man denn damit umgehen? Ja.
Ja, hallo. Also wir haben gerade viel gehört, was noch so die Unterschiede betrifft zwischen C und Java. Und dass es offenbar ziemlich gefährlich sein kann, sich in C zu bewegen. Und dass man viele Fehler machen kann. Und wie Jörg ja auch schon aufgezeigt hat, ist, dass es teilweise sehr schwer sein kann, Fehler zu finden. Also noch schwerer als in Java teilweise. Und darauf möchte ich etwas eingehen, so was es so für Möglichkeiten gibt und wie man da vorgehen kann. Am Anfang einer seriösen Vorlesung steht eigentlich immer erst eine Begriffsklärung, eine Definition. Deswegen habe ich überlegt, wie ich es eigentlich jetzt Programmfehler oder ein Computerbug definiert. Und ich glaube, der erste Computerbug, der gefunden wurde, war ungefähr diese Motte hier, die im Jahr 1947 in einem Relais, in einem 5 Tonnen schweren Großrechner gefunden wurde und prompt als in das Logbuch eingeklebt wurde und als First Actual Case of a Bug Being Found markiert wurde. Also im Prinzip der erste Computerbug. Welche Äußerungsformen von Bugs gibt es eigentlich? Also eigentlich gibt es da so zwei Kategorien. Zum einen, ähnlich wie auch bei Java, oder eigentlich genau wie bei Java, zum einen gibt es Fehlermeldungen und Warnungen zur Kompilierzeit. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ihr aus dem C-Code versucht, euer lauffähiges Programm zu erzeugen, wird halt entweder eine Warnung aufgelistet oder der Kompilierprozess bricht direkt ab. Das sind meistens die Fehlersorten, die sich noch relativ schnell beheben lassen oder die auch ja direkt angezeigt werden. Wesentlich schwerer sind in der Regel dann die zweite Kategorie, nämlich die Fehler zur Laufzeit, die erst dann stattfinden, wenn man das Programm tatsächlich startet und es ablaufen lässt. Auch nicht unbedingt passieren müssen, manchmal passieren sie, manchmal vielleicht auch nicht, also es kann relativ unangenehm sein. Okay, die Compile-Zeit-Fehler. Also da gibt es zum einen, wie gesagt, Fehler. Die häufigsten Compile-Zeit-Fehler, die auftreten können, sind eigentlich die einfachen Syntaxfehler. Das heißt, man hat einen Semikolon vergessen oder irgendwie eine falsche Klammerung. Und genau wie bei Java, also die Syntax ist ja ziemlich ähnlich. Und gerade die fehlenden Semikolons und auch die falsche Klammerung führt häufig dazu, dass man ein Semikolon vergisst oder eine Klammer zu viel setzt und plötzlich hat man 30, 40 Fehlermeldungen und so. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man die Fehler immer versucht, in der Reihenfolge zu bearbeiten, in der sie auch angezeigt werden vom Compiler. Was passiert häufig? Man entfernt den ersten Fehler, den man findet, und dann verschwinden plötzlich die 10 nächsten. Und man kommt dann ziemlich schnell voran. Bei C ist es leider auch so, dass die Fehlermeldungen häufig ziemlich kryptisch sind, weil halt der Bandbreitenbereich an Sachen, die passieren können, wesentlich größer ist. Eine Sache, aber das müsstet ihr eigentlich aus Java auch schon kennen, die gut ist zu beachten, dass man auch immer den letzten Befehl vor der fehlerhaften Zeile beachtet. Also wenn irgendwo steht, Fehler in Zeile 77, dann auch immer auf Zeile 76 und vielleicht auch 75 gucken, weil häufig ist da der eigentliche Fehler, nämlich dort wurde das Semikolon vergessen und deswegen sagt er dann, in der nächsten Zeile kann er irgendwie gar nichts mehr erkennen. Und ganz viel zur Deutung von irgendwelchen Fehlermeldungen, das ist eigentlich auch viel Erfahrung, gehört dazu, dass man einfach irgendwann weiß, okay, linker Fehler heißt jetzt nicht, dass irgendwas ganz Krasses passiert ist, sondern ich habe einfach nur vergessen, ein entsprechendes Include einzufügen. Dramatischer eigentlich noch als Compile-Zeit-Fehler sind oder können Warnungen sein, weil das meist Hinweise auf eine falsche Verwendung von Datentypen sind. Das Schlimme daran ist, oftmals können diese Warnungen einfach lediglich lästig sein, weil man genau weiß, was man tut und der Compiler weiß es vielleicht nicht und man macht es richtig und das ist einfach nur eine Uneindeutigkeit, die aber gar nicht schwerwiegend ist. Es kann aber auch sein, oder in der Regel ist es eher der Fall, dass man tatsächlich etwas falsch macht. Deshalb sollte man Compiler-Warnungen immer ernst nehmen und möglichst immer beheben. Notfalls mit dem entsprechenden Cast, indem man den Compiler einfach zurechtweist und sagt, ich weiß genau, was ich hier tue. Es gibt eine Compile-Option, die man dem GCC direkt übergeben kann, hier als -w all. Damit weist man den Compiler an, dass er bei sämtlichen oder bei fast sämtlichen Fehlermeldungen oder Warnungen tatsächlich irgendwie sich beschweren soll. Und da treten dann auch so Sachen auf, also man wird dann benachrichtigt, wenn man zum Beispiel Variablen deklariert, die man gar nicht verwendet und auch einige Sachen, die auch mit gutem Programmierstil zu tun haben. Das heißt, wenn ihr Wert auf eine gute Erziehung legt, dann aktiviert einfach diesen Compiler-Switch. Auch wenn ihr dann jedenfalls etwas mehr Arbeit habt, den Code, also die Warnung, wegzukriegen. Okay, die Laufzeitfehler, die ja schon noch eine andere Klasse sind und in C hauptsächlich auch schwerer zu finden sind, woran liegt das eigentlich? Also wenn man sich anschaut, das habt ihr sicher auch schon, wurde auch schon mehrmals erwähnt, dass Java zu einem Bytecode kompiliert wird, der darüber hinaus noch plattformunabhängig ist, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und dieser Bytecode wird auf in der Laufzeitumgebung der Java Virtual Machine ausgeführt und erst die läuft dann auf der eigentlichen CPU oder der eigentlichen physikalischen Hardware. In C gibt es diese Java Virtual Machine einfach gar nicht. Das heißt, der kompilierte Maschinencode läuft direkt auf der CPU. Das hat neben Nachteilen wie, weiß nicht, dass die Plattformunabhängigkeit nicht mehr so gegeben ist, was aber jetzt in unseren Fällen gar nicht relevant ist. Hauptsächlich für uns den Nachteil, dass es beispielsweise keine transparente Speicherverwaltung gibt, wie ja schon mehrmals gesagt wurde, es gibt keinen Garbage Collector, der sich um alles kümmert. Und was für uns jetzt eigentlich fast noch dramatischer ist, weil es für viele Fehler sorgt, ist, dass es keine Sicherung gegen illegalen Speicherzugriff gibt. Das heißt, wenn man was Falsches macht, dann knallt es. Schlimmer ist fast eigentlich noch der Fall, wenn es nicht knallt. Und das macht häufig dann auch die Fehlersuche dann ziemlich aufwendig. Okay, also schauen wir uns mal an, was eigentlich passiert. Wir hatten ja vorhin schon das Beispiel Null-Pointer-Exception. Deswegen, ich verwende jetzt einfach mal einen String, den ich nicht definiere. Also das geht in Java eigentlich direkt gar nicht. Das heißt, ich definiere ihn mit 0 und versuche auf irgendein Element darauf zuzugreifen. Und damit komme ich genau so eine Null-Pointer-Exception hier, die mir schön detailliert sagt, was passiert ist, nämlich die Null-Pointer-Exception und wo der Fehler aufgetreten ist. Nämlich in Zeile 14 meiner schlechten Funktion. Wenn ich dasselbe Beispiel oder dasselbe Analoge jetzt in C implementiere, hier muss ich die Variablen nicht initialisieren, also tue ich es auch nicht. Und wenn ich dann damit arbeite, dann bekomme ich genau diesen Segmentation Fault. Das heißt, das Programm wird einfach sofort beendet mit dem Hinweis auf einen ungültigen Speicherbereich, auf den ich zugreife. Das ist aber gar nicht mal der Schlimmstfall. Der Schlimmstfall ist folgendes. Habe ich jetzt mir ein Array definiert mit 3 Elementen und will jetzt auf das 5. Element von diesem Array darauf zugreifen. Weiß jemand, was ich dann bekommen würde in Java für eine Fehlermeldung oder so? Genau, perfekt. Die mir auch sogar noch den falschen Index ansagt, nämlich Index 4, also sozusagen von 0 bis 4 ist das 5. Element, was da nicht stimmt, in welcher Codezeile. In C, habt ihr da eine Idee, was dort passiert? Was jetzt die Ausgabe des Programms sein könnte? Was? Genau. Also wer jetzt die direkte Nummer wirklich erraten könnte, der hätte jetzt echt einen Bonus bekommen. In diesem Fall, bei dem einen Programmlauf, war es zufälligerweise genau diese Nummer. 1,6 Milliarden, wo auch immer die herkommt. Keiner weiß es. Und das ist wirklich das Katastrophale. Es gibt keine Fehlermeldung, es gibt noch nicht mal eine Compiler-Warning in diesem Fall. Gut, in diesem Fall merkt man sofort, dass was nicht stimmt. Aber wenn man diesen Wert nicht direkt ausgeben würde, sondern damit weiterarbeiten würde und der sich dann noch im Programm verteilen würde, also durchpropagiert werden würde durch das Programm, durch diverse Datenstrukturen, dann wird es echt schwer, teilweise einen Fehler zu finden. Und die Folgen können sehr unangenehm sein. Und das macht deswegen die Fehlersuche auch zur Suche der Nadel im Heuhaufen. Früher gab es irgendwie so eine Fernsehsendung, Wo ist Walter? Wo man Walter in diesen Wimmelbildern suchen musste. Unglaublich. Ja, ähnlich schwer ist es. Empfiehlt es sich, wenn man kann, irgendwie zu versuchen vorzubeugen. Und einige Möglichkeiten sind einfach, indem man versucht, den Code gut zu strukturieren und Funktionalität zu kapseln. Das heißt, die Funktion, die man schreibt, dabei beschränkt man sich auf genau eine Funktion und versucht, die Funktion auch von dem Umfang her nicht irgendwie ausufern zu lassen oder zu groß werden zu lassen. Das heißt, jede Funktion hat genau eine einzelne und klar definierte Aufgabe und macht nicht 3, 4 oder 5 Sachen auf einmal. Weil das macht es dann sehr leicht, diese Funktion auch zu testen und gegebenenfalls sieht man vielleicht sogar auf den ersten Blick dann viel einfacher, ob die Funktion stimmt oder ob sie nicht stimmt. Auch das Debugging wird erleichtert. Ein guter Indikator ist auch gleichzeitig die Länge von entsprechenden Funktionen und auch von Dateien. Wobei man da natürlich keine festen Grenzwerte angeben kann, aber wenn eine Funktion jetzt, keine Ahnung, länger als 100 Zeilen ist oder so, dann ist sie wahrscheinlich schon zu lang und dann sollte man überlegen, ob man nicht vielleicht daraus 2 Funktionen machen kann, die sich gegenseitig aufrufen. Und genauso auch bei Dateien, wenn eine einzelne C-Datei jetzt größer ist als, 10 Kilobyte oder 20 Kilobyte, dann ist sie auch klar zu groß und dann sollte man sich überlegen, ob man die nicht vielleicht einzeln aufteilt. Eine andere Variante oder quasi parallel dazu sollte man auch Tests durchführen, und zwar schon frühzeitig. Das hat sich sehr bewährt, dass man die einzelnen Funktionen oder auch bestimmte Module frühzeitig testet. Das kann man sogar bis zum Extrem treiben mit dem sogenannten Extreme Programming. Da fängt man an bei der Programmentwicklung nicht mit dem eigentlichen Programm, sondern das Erste, was man schreibt, sind sogenannte Test Cases. Das heißt, man überlegt sich erst, was kann schiefgehen, schreibt Testfälle und dann fängt man erst an, das eigene Programm zu entwickeln, dass man sofort die Test Cases dagegen sozusagen gegenlaufen lassen kann. So extrem muss man das bei uns und überhaupt auch nicht unbedingt haben. Aber es ist immer sehr gut, dass gerade wenn man Grundfunktionen schreibt, zum Beispiel wenn man mit Datenfunktionen, also ein größeres Programm schreibt, ein komplexeres, was mit Datenstrukturen arbeitet, dass man dann diese Grundoperationen für die Arbeit auf den Datenstrukturen, zum Beispiel Speicher kopieren, Speicher allokieren oder irgendwie solche Sachen zu machen, dass man die vorher separat testet und dann weiß man, dass sie funktionieren oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit funktionieren. Und dann kann man davon ausgehen, dass wenn das Programm später nicht läuft, dass es nicht an diesen kleinen Bausteinen liegt, an den kleinen Funktionen. Weil die hatten ja vorher schon getestet. Schlimmer ist es, wenn man erst wenn man alles auf einmal schreibt und dann ganz am Ende, wenn man das große Programm fertig hat, das dann anfängt durchlaufen zu lassen und dann natürlich gar nichts geht, weil dann weiß man gar nicht, woran liegt es jetzt. Liegt es an den kleinen einzelnen Modulen oder an der Zusammenarbeit der Module und so weiter. Deshalb, wie gesagt, empfiehlt es sich auch ein separates Testprogramm irgendwie zu haben und das vor allem auch regelmäßig zu pflegen. Also wenn man die Funktionen erweitert, neue Funktionen hinzufügt, dann die auch in das Testprogramm mit aufzunehmen. Es gibt da ganze Veranstaltungen, die sich mit der Theorie und der Praxis von Code-Tests, Software-Tests beschäftigen. Die Bottomline ist eigentlich die, dass ihr überschaubaren Code schreiben sollt, den man selbst noch irgendwie versteht, vor allem auch kommentiert. Und dass man frühzeitig mit dem Testen anfangen sollte, um halt sicherzustellen, dass bestimmte einzelne Teile funktionieren. Für unsere Veranstaltung sicher Overkill und nicht notwendig, aber wer Zeit hat oder Lust hat, sich daran einzuarbeiten, es gibt da diverse Frameworks, eins beispielsweise CUnit, was von dem Java-Framework JUnit abgeleitet ist. Und das bietet einige Hilfestellungen zum Testen. Das heißt, es gibt ein Framework und man kann sich relativ einfach Testcases definieren, sagt dann einfach Run und dann werden alle Testcases nacheinander quasi gestartet, ausgeführt und am Ende hat man eine Übersicht, beispielsweise 3 Testcases haben, sind erfolgreich gewesen, 2 hatten Fehler und das vereinfacht dann einfach die Arbeit damit. Aber man muss sich da halt entsprechend einarbeiten und notwendig ist es nicht, aber bei Interesse kann man das schon empfehlen. Eine andere Sache, die ich sehr ans Herz legen möchte, ist Versionskontrolle. Die kann auch helfen, also es wurde schon mehrmals darauf eingegangen, auf die Kollaborationssoftware oder Aspekte. Zum einen hilft es euch bei der Gruppenarbeit direkt bei der verteilten Entwicklung. Also selbst aus Erfahrung kenne ich das, wenn mehrere Leute an einem Programm arbeiten und dann gehen immer die Programmfragmente teilweise per E-Mail immer hin und her. Da irgendwann passiert es, dass man ein Fragment vergisst, irgendwo einzufügen und dann gehen einfach Daten oder Programme oder Sachen verloren. Huch, das hat doch neulich noch funktioniert, warum geht es jetzt nicht mehr und ich habe dir doch neulich was zugeschickt, wo ist denn das jetzt hin und so weiter. Und genau das sind die Vorteile von Versionskontrollsystemen wie beispielsweise Subversion und CVS. Aber im Aspekt oder im Kontext von Fehlerfinden gibt es noch einen zweiteren Punkt, nämlich den, dass Fehler häufig nicht sofort gefunden werden. Also der Optimalfall ist natürlich, dass man Fehler sofort findet, vor allem dazu ist ja auch das Testing da. Aber was häufig passiert ist, man fügt irgendwas Neues ein, man erweitert was und später stellt man fest, irgendwie nach einer ganzen Weile, huch, irgendwie geht es was nicht mehr, was früher aber noch funktioniert hat irgendwann. Woran kann es liegen? Und dann hilft mir einfach so eine Diff-Funktion, das ist die Abkürzung von Differenz, die einem genau anzeigen kann, welche Teile des Codes wurden gegenüber der letzten, gegebenenfalls funktionierenden Version verändert und teilweise auch von wem. Dann gibt es auch so eine Blame-Funktion in SVN, die dann sehr praktisch für Schuldzuweisungen ist. Da steht dann genau, wer ist für welche Codezeile verantwortlich. Ah, okay. Okay. Genau, das war jetzt auch ironisch gemeint, leicht mit dieser Schuldzuweisung, weil es ist natürlich selten so, dass eine einzige Person jetzt speziell für irgendwas verantwortlich ist, sondern im Endeffekt ist es ja immer ein Team, das zusammenarbeitet. Wie gesagt, Subversion, da steht eine Doku in ISIS oder wird stehen oder findet man auch, es gibt sogar ein kostenloses E-Book, glaube ich, sogar auch auf Deutsch übersetzt, in der Subversion in epischer Breite wirklich erklärt wird. Achso, ein gutes Tool unter Windows zumindest ist Tortoise SVN. Können wir mal schauen. Die Tafel. Ansonsten ist SVN und CVS-Unterstützung gibt es ansonsten auch in jeder oder in den meisten größeren IDEs und unter Linux ist es in der Regel Bestandteil des der Umgebung. Okay, das hilft natürlich nicht immer zum Ziel, weil oft ist es ja so, man schreibt einfach irgendwie was Neues und in dem Augenblick, in dem man schreibt, funktioniert es nicht und da hilft es einem nicht, dass man gucken kann, warum es noch früher funktioniert hat. Das heißt, man muss irgendwie allgemeiner vorgehen und hilft es, wenn man strukturiert vorgeht und halt nicht irgendwie wild gleich loslegt, irgendwie erstmal irgendwas zu verändern. Genau. Empfehlenswert ist, dass man sich das Ganze versucht, so ein bisschen zu automatisieren und zu strukturieren. Also am Anfang, wenn der Fehler ja das erste Mal aufgetreten ist, muss man versuchen, diesen Fehler zu reproduzieren und das Programm entsprechend, falls es abgestürzt ist, gezielt zum erneuten Absturz bringen. Also, dass man weiß, ist dieser Fehler überhaupt reproduzierbar und wenn ja, was muss ich machen, damit dieser Fehler auftritt. Dann kann man sich, das ist eigentlich auch ganz praktisch, den entsprechenden Fehler provozieren, also einen fehlerprovozierenden Testfall erstellen, sofern man ihn schon hat. Das heißt, man hat ein kleines Skript oder einfach nur eine Funktion, die aufgerufen werden kann und die dann sofort zu diesem Absturz führt, um das halt zu vereinfachen, das Auftreten. Danach, als nächstes, sollte man versuchen, den Testfall zu vereinfachen und möglichst, also wenn man den Fehler immer noch nicht sieht und falls er nicht offensichtlich ist, in einigen Fällen sieht man ihn ja durchaus sofort auf den ersten Blick, kann man versuchen, den Fehler zu isolieren und indem man so viel Code wie möglich wegnimmt unter Beibehalten des Fehlers. Also es ist immer sehr störend, wenn man sozusagen einen riesigen Codeblock hat, den man debuggt und der eigentliche Fehler ist irgendwie nur in einem kleinen Teil davon wahrscheinlich enthalten. Also man sollte versuchen, auch zur Einengung so viel wie möglich wegzunehmen und dann ja, fällt der Fokus halt eher auf das, wo der Fehler tatsächlich noch stecken kann. Und wenn man sich dann dem Fehler entsprechend angenähert hat, festgestellt hat, okay, beispielsweise der Segmentation Fault tritt genau an der einen Stelle auf, in der ich auf das Array zugreife, dann ist das ja nicht der eigentliche Fehler, sondern es ist nur die Fehlerwirkung. Der eigentliche Fehler ist ja, warum hat der Index von dem Array jetzt überhaupt diesen falschen Wert? Und wie kommt er da hin und ist er vielleicht noch woanders, dieser falsche Index oder die falsche Größe? Das heißt, man muss sich überlegen, ob sich der Fehler vielleicht irgendwie fortgepflanzt hat oder so, wo er sich noch befinden kann. Wo kommt dieser ungültige Wert her? Genau, weil die Fehlerwirkung meist nicht sofort eintritt. Also der Punkt, an dem das Programm abstürzt, ist selten der Punkt, wo auch verursacht wurde, dass das Programm später abstürzt. Werde ich gleich noch zeigen. Okay, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, um sich dem Fehler irgendwie zu nähern, zu gucken, was passiert? Also das Einfachste, und das kennt ihr sicher auch, natürlich ist einfach Print-Statements zu verteilen im Code mit dem printf. Dadurch kann man den Programmablauf manuell einfach verfolgen und gucken, was passiert jetzt eigentlich in meinem Programm. Welche Variable hat gerade welchen Wert, je nachdem, wie umfangreich man die Ausgaben ausstattet. Das heißt, der Zustand des Programms wird zu genau dem Zeitpunkt der Ausgabe sichtbar. Man kann gucken, ja, was passiert. Es passiert sehr schnell, wenn man das versucht, also man hat einen Fehler, man baut solche Print-Statements ein, dass man einen ziemlichen Wust an Ausgaben hat, irgendwie viel zu viel, ganz viele Variablen und in der Schleife hat man dann gleich irgendwie 200 Zeilen Ausgabe, die man dann durchforsten muss. Das heißt, man sollte versuchen, den Umfang dieser Ausgaben möglichst zu reduzieren. Das heißt, nur die Variablen sich ausgeben lassen, die man auch wirklich braucht und so wenig wie möglich. Das heißt, man verteilt diese Print-Statements nicht überall, sondern möglichst nur an strategisch wichtigen Stellen. Typische Vertreter sind Parameter bzw. Rückgabewerte von Funktionsabrufen. Das heißt, innerhalb einer Funktion kann man überprüfen, welche Parameter habe ich bekommen, sind die überhaupt gültig? Beispielsweise die Free-Funktion könnte überprüfen, also jetzt auf Betriebssystemebene, der Pointer, den ich bekommen habe, ist es vielleicht ein Null-Pointer? Wenn ja, dann muss ich gar nichts machen oder kann vielleicht eine Fehlermeldung ausgeben oder irgendwas. Wenn es kein Nullpointer ist, nein, dann versuche ich mal, den freizugeben. Das wäre ein sinnvoller Punkt. Rückgabewerte kann man auch überprüfen, wenn man selbst eine Funktion aufgerufen hat, beispielsweise gerade malloc oder malloc, dass man guckt, habe ich jetzt überhaupt irgendwie einen gültigen Pointer bekommen oder nicht? Oder hat das Öffnen der Datei jetzt überhaupt funktioniert? Sollte man sogar in diesem Fall. Also gerade in Fällen, wo es explizit fehlschlagen kann, sollte man das immer tun. Schleifenrümpfe werden auch entsprechend Punkte, wo sich solche Statements lohnen. Und ansonsten lohnt es sich auch an kritischen Stellen mit so einer if-Anweisung zu arbeiten beispielsweise. Das heißt, dass man sich nicht jedes Mal den kompletten Zustand der Schleife ausgeben lässt in jedem Schleifendurchlauf, sondern nur dann, wenn i gleich size ist, wenn das die Stelle ist, an der ich zum Beispiel mein Array überschlage. Wenn es zu viele Ausgaben werden, dann kann man ja auch eine separate Datei umschreiben oder irgendwie umleiten. Und was man auch machen kann, ist, dass man diese Ausgaben konditional gestaltet mit so einer if-def-Anweisung. Das heißt, der Präprozessor, wenn er das ganze Programm durchkompiliert, dann wird dieser ganze Block, der zwischen diesem if-def und dem end-if steht, wird nur dann in das Programm aufgenommen, wenn die Variable oder die Konstante debug definiert wurde. Das heißt, wenn irgendwann im Programm früher mal ein define debug steht, der muss gar kein konkreter Wert zugewiesen sein, es reicht einfach nur define debug hinzuschreiben, was man jetzt hier leider auch nicht mehr lesen kann in den Folien. Dann wird der Block aufgenommen in das Programm. Wenn diese Variable nicht definiert wurde, dann wird er komplett rausgelassen. Das heißt, diese Zeile wird nie ausgeführt, sie steht noch nicht mal im Programmcode drin. Eine zweite Sache, die vielleicht ganz praktisch ist, ist mit diesen speziellen Konstanten Unterstrich, Unterstrich, File und Unterstrich, Unterstrich, Line, Unterstrich, Unterstrich zu arbeiten. Die werden vom Präprozessor automatisch ersetzt und zwar durch den Dateinamen der entsprechenden Dateien, der der Fehlerauftrag und der Zeilennummer, in der der Fehlernummer auftrat. Das heißt, das Ergebnis dieser Ausgabe wäre sowas wie mein Programm.c Doppelpunkt 77 und dann halt hier die Variablen, ganz normal, wie wir es kennen von printf. Allerdings hat dieses printf einige Probleme, nämlich man muss ziemlich viel von Hand machen. Also gerade die Ausgaben muss man halt deuten, was heißt es jetzt, dass die eine Schleifenvariable i gleich so und so ist und der andere Wert des Strings jetzt gerade so und so ist. Das muss man alles per Hand machen und vor allem jedes Mal neu. Im Prinzip ein Vergleichen der Ausgaben des aktuellen Programmwerts mit dem Erwartungswert. Das ist ziemlich mühsam und das können wir uns ersparen, indem wir mit Assertions arbeiten, sogenannten Zusicherungen. Das ist im Prinzip, also was wir da machen, ist, dass wir genau diesen Vergleich abgeben an den Computer, an den Compiler eigentlich, dass der das automatisch durchführt. Und bedeutend tut es, das Assert, wenn ich das Assert aufrufe, dieses Makro, dann ist es eine Zusicherung, dass der übergebene Ausdruck im korrekten Programmablauf immer wahr ist, in diesem konkreten Fall. Falls der Ausdruck nicht wahr ist, dann wird, also das heißt, falls der übergebene Ausdruck, der hier übergeben wird, der Parameter, falls er zu false ausgewertet wird, beziehungsweise in C reicht es, wenn er zu 0 ausgewertet wird, wir haben ja gelernt, Booleans gibt es gar nicht direkt, dann wird das Programm sofort beendet, der entsprechende Ausdruck wird ausgegeben und der Name der Quellcode-Datei und die Zeilennummer werden ausgegeben. Das zeige ich euch noch. Und das Programm wird abgebrochen. Also wie arbeite ich damit? Das heißt, an bestimmten kritischen Stellen definiere ich mir sozusagen Erwartungswerte. Das heißt, ich überlege mir, in welchen Bereichen können Variablen sich befinden oder welchen Wert müssen bestimmte Variablen haben. Innerhalb von einer Schleife zum Beispiel könnte ich immer sagen, das wäre ziemlich sinnvoll, so eine Invariante zu definieren, dass ich sage, i muss immer größer gleich 0 sein und i muss immer kleiner als size sein. Das wäre eigentlich eine sinnvolle Assertion darstellen. In der Regel verwendet man als Assertions bestimmte Vor- und Nachbedingungen in Funktionen, also wie ihr es wahrscheinlich auch schon kennengelernt habt. Und Invarianten in Schleifendurchläufen bieten sich auch gut an, weil die dann halt entsprechend immer abgeprüft werden und immer wenn diese Invariante plötzlich nicht mehr zutreffen sollte oder die Vor- oder die Nachbedingungen, dann wird das Programm abgebrochen werden. Der Effekt ist eigentlich, dass man zum einen Fehler besser lokalisieren kann, das heißt, das Programm stürzt nicht direkt mit einem Segmentation Fault ab, wenn der Index nicht stimmt, sondern man bekommt eine eindeutige Fehlermeldung. Zum zweiten ist, dass der fehlerhafte Zustand sich nicht weiter fortpflanzt und andere Teile des Programms infiziert. Und im Prinzip, wenn ich diese Assertion Statements teilweise verteilt habe in meinem Code, dann führe ich ein implizites Testen aus. Das heißt, ich muss gar nicht mehr separat jetzt einen Testfall laufen lassen, sondern jeder Programmlauf ist automatisch ein Testfall eigentlich. Und das führt eigentlich zu robusterem Code. Was noch wichtig ist, was man beachten sollte beim Verwenden von diesen Asserts, dass man keine Seiteneffekte hat. Seiteneffekt bedeutet im Prinzip, dass man neben einer Sache noch eine andere macht, die mit der ersteren eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das wäre beispielsweise hier der Fall, wenn ich sage, ich überprüfe meine Daten und schicke eine E-Mail ab. Das wäre sozusagen also eine Funktion, die ich irgendwo anders definiert habe, die mir dann Integer zurückgibt, 0, falls die Daten ungültig sind beispielsweise und 1, falls die Daten gültig sind. Das sollte man deshalb nicht machen, weil es möglich ist, diese Assertions zu deaktivieren. Und wenn ich die Assertions deaktiviere, dann wird dieser gesamte Block gar nicht ausgeführt. Das heißt, die E-Mail würde nie verschickt werden, egal ob das Programm jetzt die Daten gültig sind oder ungültig. Also deshalb, man kann Funktionen aufrufen aus Assertions raus, aber diese Funktionen sollten keine Werte verändern, keine Aktionen ausführen. Was man jetzt schwer sehen kann, genau, richtig, um diese Assertions zu deaktivieren, baue ich mir, bevor ich das entsprechende Include-Statement, was ich gleich auch noch zeige, bevor ich das ausführe, definiere ich einfach diese Konstante ndebug und dann werden automatisch alle Assertions deaktiviert und der Programmcode wird auch gar nicht erst eingebettet. Und das macht man dann, wenn man beispielsweise, wenn das Programm fertig entwickelt und getestet ist, wenn ich beispielsweise in allen meinen Schleifendurchläufen jede Menge Assertions hätte, dann hat das durchaus auch einen, also quasi Effekte auf die Performance des Programms, weil jedes Mal müssen diese Tests ja durchgeführt werden. Und wenn ich diese Performance dann wieder rausholen will, also optimieren möchte und ich weiß, mein Programm arbeitet sicher, ich habe es getestet, dann sind die Assertions auch nicht mehr notwendig. Wie sieht es aus? Ungefähr eigentlich so. So grundsätzlich kennt ihr dieses Programm auch schon oder diese Art. Was neu dazugekommen ist, ist zum einen include, das assert.h, das eingebettet werden muss, um dieses Makro überhaupt zu definieren. Und dann kann ich es im Prinzip auch schon verwenden. Und in dem Beispiel lasse ich mir jetzt einfach alle Parameter, die dem Programm übergeben werden, in dem argv-Array, durchlaufe ich jetzt alle, gehe die durch und zeige die an. Habe allerdings aus Versehen einen Fehler in meiner Vorschleife gemacht. Ich habe nämlich hier i kleiner gleich argc geschrieben, was ich aber in dem Augenblick noch nicht weiß. Aber clevererweise habe ich mir hier diese Assert-Anweisung hingeschrieben, welche die vorher schon erwähnte Invariante überprüft. Ist natürlich ein bisschen dämlich, dass ich hier einmal geschrieben habe, i kleiner gleich argc und dann hier i kleiner argc. Aber manchmal ist es nicht so offensichtlich in diesem Fall. Wenn ich das Programm ausführe, dann läuft es genauso lange. Also die ersten drei Schleifendurchläufe funktionieren. Und beim vierten schlägt dann genau dieses Assert an, weil nämlich i nicht mehr kleiner als argc ist, sondern i ist in dem Fall genau argc. Und genau das wird mir dann beim Programmablauf auch angezeigt. Wie gesagt, hier die Bedingung, die fehlgeschlagen hat und das entsprechende Programm mit der Zeilennummer. Das hilft uns alles natürlich nicht in jedem Fall, also weder die printfs noch die asserts, weil die können Segmentation Faults einfach nicht verhindern. Sie sind ja nur zum Eingrenzen der Fehler da, zum sich nähern. Aber häufig treten die Abstürze gerade auch an unvorhersehbaren Stellen auf. Ansonsten wären sie wahrscheinlich gar nicht da, wenn man genau rechnen würde, okay, da könnte ein Fehler auftreten, da gucke ich mal genau hin. Und deshalb helfen einem die nicht immer weiter und genau an diesen Stellen. Achso, und andererseits ist es aber auch nicht hilfsam, wenn man den kompletten Code jetzt mit printfs zukleistert, überall printfs und asserts aufbaut, dass man einfach gar nicht mehr durchsieht. Und dann tritt genau der GNU-Debugger eigentlich. Das wäre dann die Stelle. Der wird auch gleich von Florian vorgestellt werden. Vorher wollte ich nochmal kurz eine Liste von so den 10 beliebtesten Fehlern irgendwie durchgehen. Das ist eigentlich ein ganz guter Leitfaden, ist so aus meiner Erfahrung, auch aus der Erfahrung von anderen Leuten, so die schlimmsten Sachen, die passieren können. Okay, also das eine, teilweise wurden die auch alle schon erwähnt in diesem Crashkurs oder vorher schon und gelten einige sogar auch in Java. Eines der wichtigsten ist, was in Java teilweise auch so gilt, dass man das ist gleich, also den Zuweisungsoperator, nicht mit dem ist gleich, also dem Vergleichsoperator durchführen darf. Beispielsweise folgender Code hier, etwas überraschend. Zuerst definiere ich Antwort ist gleich 17 und dann frage ich, ob Antwort gleich 42 ist, aber da ich hier den Zuweisungsoperator verwendet habe, passiert Folgendes, nämlich im ersten Schritt wird der Variable Antwort jetzt der Wert 42 zugewiesen und dann wird überprüft, ob dieser gesamte Ausdruck, welcher 42 ja jetzt ergibt, ob der ungleich 0 ist. Und da das der Fall ist, wird natürlich hier die printf-Anweisung ausgegeben und es steht hier Antwort ist 42, obwohl ich ja vorher Antwort auf 17 zugewiesen habe. Eigentlich als Merksatz sollte man sich merken, dass man in if-Klauseln grundsätzlich keine Zuweisung verwenden sollte. Das machen zwar einige und das erspart einem auch ein kleines bisschen Code, irgendwie so eine Zeile, aber es macht das Ganze ein bisschen unübersichtlicher und man kann sich halt schneller verhauen und dann doch einen Fehler einbauen. Mhm. Okay, das ist richtig, das ist ein guter Hinweis. Also wenn man einfach die Reihenfolge vertauscht, indem man nicht Antwort gleich 42, sondern 42 gleich Antwort schreibt, dann würde sich der Compiler beschweren, weil man natürlich der Zahl 42 keine Variable zuweisen kann. Der zweite große Fehler, der immer wieder, der häufig auftritt, sind nicht initialisierte Variablen. Wurde jetzt auch schon mehrmals im Prinzip gezeigt, deswegen nur jetzt ganz kurz. Ich definiere mir hier einfach eine Variable, weise dir aber nichts zu. Und wenn ich mir diese dann ausgeben lasse, dann kann man nicht sagen, was passiert. Also wie gesagt, im Bestfall bekommt man einen Segmentation Fault. Wobei, nee, Quatsch, in diesem Fall ist es ja kein Pointer. Im Bestfall ist er vielleicht zufällig gerade 0 und man kann damit arbeiten, aber vielleicht steht auch was Beliebiges drin. Deshalb sollte man sich merken, dass man in C einfach jede Variable mit der Deklaration auch immer sofort gleich definiert und initialisiert. Also dass man sowas gar nicht erst schreibt, int undefined, sondern man würde schreiben, int undefined ist gleich 0. Drittens, dass man den falschen Typ in Verbindung mit Zeigern verwendet. Ich glaube, da wurde gestern auch schon teilweise darauf eingegangen. Deswegen ist es jetzt nochmal so eine Zusammenfassung, die ihr euch dann vielleicht auch später in den Folien nochmal anschauen könnt. Grundsätzlich, wenn zwei Typen überhaupt nicht kompatibel sind miteinander, wie in diesem Fall, also der Point, das eine ist ein Pointer, der auf einen Integer zeigt, und das andere i ist halt ein Integer direkt, dann haut mir sofort der Compiler auf die Finger, wenn ich versuche, da irgendwas zuzuweisen. Was ich dann in der Regel wahrscheinlich eigentlich machen wollte, ist, dass ich entweder den Pointer auf diese Variable i zeigen möchte, lassen möchte, das würde dann so aussehen, oder aber, dass ich den Pointer so lasse, wie er ist und an die Adresse, auf die der Pointer zeigt, den Inhalt der Variable i schreiben möchte. Das wäre dann diese zweite Variante. Aber nicht bei allen diese Fehlern dieser Art haut einem der Compiler leider auf die Finger. Nämlich teilweise, das hängt auch von der Compiler-Einstellung ab und von der Einstellung von Warnings, kann es passieren, dass man, wenn ich eigentlich will, dass der Inhalt der Adresse, auf die der Pointer zeigt, 42 zugewiesen wird, aber das hier schreibe, dass ich keine Fehlermeldung bekomme und das Programm durchläuft. Was ich dann aber eigentlich gemacht habe, ist, dass ich den Zeiger auf irgendeine Adresse 42 gesetzt habe, mit der aber eigentlich ich überhaupt gar nicht arbeiten kann. Das ist wahrscheinlich falsch und in der Regel gibt es eine Warning, aber das hängt auch von Compiler-Einstellungen, soweit ich weiß, ab. Richtig wäre dann in der Regel wahrscheinlich immer dieses hier. Deswegen auch immer die Warnings beachten und nicht einfach ignorieren. Keine Warnings gibt es hingegen bei der Verwendung von printf und von scanf, weil alle Parameter, die hier hinter diesem ersten String hängen, also man kann ja hier dann beliebig viele anhängen, in dem Fall ist es nur ein Parameter, die sind nicht typisiert, weil printf weiß ja nicht, was ich mir ausgeben lassen möchte. Ist es jetzt gerade ein Pointer, den ich ausgeben möchte oder der Inhalt von einem Pointer oder ist es vielleicht ein String oder nur ein Character oder wie auch immer. Deswegen akzeptiert printf einfach klaglos alles und wenn ich mir jetzt den Inhalt von dem Pointer anzeigen lassen wollte und hier aber der Stern vergesse, dann beschwert er sich überhaupt gar nicht, es gibt keine Warning und ich bekomme einfach nur einen ganz komischen Wert ausgegeben. Also da auch entsprechend aufpassen. Richtig gemeint wäre dann wahrscheinlich eher dieser Fall hier. Überschreiten von Error-Grenzen, das hatten wir schon, dass man mit Assertions sich beispielsweise absichern kann oder einfach mit If-Statements. Ungültige Zeiger ist auch ein sehr häufiger Grund, der dazu führt, dass Programme abstoßen. Das heißt, man sollte Zeiger einfach am besten immer initialisieren, notfalls mit 0, beziehungsweise wahrscheinlich funktioniert das gar nicht, müsste das 0 ausgeschrieben sein. Also groß geschrieben N-U-L-L. Okay, das wäre in diesem Fall günstiger. Wichtig ist auch, dass man immer das Ergebnis von malloc überprüft, ob man tatsächlich Adresse, eine gültige Adresse zurückbekommen hat oder vielleicht der Arbeitsspeicher gerade voll war. Und empfehlenswert ist auch immer, dass man freigegebenen Speicher wieder auf 0 setzt, damit, falls bei einer späteren Verwendung dieses Zeigers, dass es nicht passieren kann, dass man irgendeinen Speicher korrumpiert, sondern dass es dann im Notfall dann einfach direkt knallt und man weiß, okay, ich habe hier mit dem Nullpointer gearbeitet. Gerade wenn man von Java kommt, passiert einem das hier manchmal, dass man Strings irgendwie verketten will und man schreibt S1 plus S2 und in C gibt es aber keine Überladung von diesem Plus-Operator. Das heißt, was dann eigentlich passieren würde, da beschwert sich aber meistens der Compiler, ist, dass er die Adresse des Pointers vom ersten String mit der Adresse des Pointers vom zweiten String addieren würde und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Man müsste dann auf entsprechend folgende Befehle hier ausweichen. Was die genau machen, das könnt ihr in den Menüs nachlesen. Ein Grund, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, gerade was irgendwie Buffer Overflows betrifft, ist, dass Strings ja repräsentiert werden. Hattest du eine Frage? Ja. Nein. Es ist missverständlich ausgedrückt. nicht den Speicher frei auf Null setzen, sondern den Zeiger auf den Speicher auf Null setzen. Den Pointer, genau. Beim siebten Punkt, man muss immer beachten, dass Strings werden in C ja als Array behandelt und um das Ende der Strings zu markieren, hängt am Ende ein Nullbyte. Und wenn man beispielsweise ein String kopieren will an eine andere Adresse, weil man damit noch mehrfach arbeiten möchte, muss man immer beachten, dass man zusätzlich Platz für dieses Nullbyte dort reserviert und auch, dass man dieses Nullbyte dann entsprechend auch mitsetzt. Das hatte Jörg vorhin auch schon erwähnt. Wenn ich auf folgende Art und Weise hier mit Array zum Beispiel definiere, dann landet das auf dem Stack. Und der Stack ist im Prinzip eine lokale Variable, die nur gültig ist innerhalb dieser Funktion, die jetzt hier heißt getArray. Wenn ich jetzt aber einen Pointer auf dieses Array zurückgebe, so wie ich es hier tue, damit irgendein anderer Programmteil auch mit diesem Array arbeiten kann, dann ist dieses Array ungültig außerhalb des Programms, weil es ja quasi auch in einem früheren Bereich des Stacks liegt. Und im Regelfall gibt es, glaube ich, eine Compiler-Warning, aber keinen Fehler. Und was ich damit machen kann, ist wahrscheinlich auf dem schnellsten Wege mir die Daten einfach korrumpieren und den Stack kaputt machen. Das heißt, sowas hier sollte man nie tun, dass man irgendwie eine lokale, also einen Zeiger auf eine lokale Variable nach außen gibt an den aufrufenden Bereich. Wenn man das unbedingt bräuchte, weil irgendeine Funktion jetzt ein Array zurückgeben soll und allokieren soll, dann muss man natürlich malloc verwenden, um den Speicher auf dem Heap zu allokieren und nicht auf dem Stack. Das wurde auch schon erwähnt, dass man natürlich, um Memory Leaks zu vermeiden, für jedes malloc am besten schon während man es schreibt, am Anfang gleich das entsprechende korrespondierende Free vorsieht. Und eine Sache, die manchmal auch für Überraschung sorgen kann, sind überraschende Defines. Wenn man sich überlegt, okay, ich definiere mir aus irgendeinem Grund so eine, mit so einem Define über den Präprozessor so eine Konstante, die heißt Summe und die rechnet zwei Zahlen zusammen, das kann ich ja machen. Und irgendwann später gebe ich mir das ja aus, nämlich will diese Summe mit 2 multiplizieren, dann erwarte ich, dass eigentlich 40 bei rauskommt. Wenn ich das Programm aber tatsächlich ausführe, kommt 30 heraus. Das liegt daran, dass der Präprozessor ziemlich dumm ist und lediglich syntaktisch und nicht semantisch arbeitet. Das heißt, der weiß überhaupt nichts von Plusrechnung gilt vor Strichrechnung, Punktrechnung vor Strichrechnung, sondern der ersetzt einfach nur Summe durch 10 plus 10, wie es hier oben definiert wurde. Und dann würde im Ergebniscode, was man selbst nicht mehr sieht, aber was der Compiler nur sieht, dies hier stehen. Und der Compiler sieht dann natürlich hier, dass hier die Punktrechnung gilt. Das heißt, der würde 2 mal 10, 20 plus 10 sind 30 rechnen. Das heißt, es würde was anderes rauskommen, als man eigentlich erwartet. Deswegen sollte man bei Defines, indem man grundsätzlich eigentlich alles Mögliche definieren kann, ziemlich vorsichtig sein, alles immer Klammern und irgendwie Semikolons oder geschweifte Klammern irgendwie komplett weglassen, weil damit kann es noch ziemlich üble Geschichten geben. Wenn das alles nichts hilft, wenn man den Fehler einfach nicht findet, also es ist keins von diesen 10 Dingern in der Liste und man hat sich alles ausgegeben mit Prints und Asserts und so weiter, und gegebenenfalls mit den GNU-Debugging-Sessions kommt man irgendwie auch nicht wirklich weiter. Was wirklich oft hilft, und das wird oft unterschätzt, dass man einfach den Code einer anderen Person erklärt. Dass man sich einfach hinsetzt und sagt, pass mal auf, also was ich mir hier vorgestellt habe, ist eigentlich, dass Folgendes passiert. Und manchmal, also mir selbst ist es auch schon passiert, dass man dann die Sachen einfach anders wahrnimmt und dass dann plötzlich Fehler auffallen, die man vorher gar nicht festgestellt hat. Ja, teilweise hilft auch einfach mal irgendwie zeitlichen Abstand zu gewinnen, dass man nicht 5 Stunden... am Stück irgendwie eine Dauer-Debugging-Session macht oder nur falls irgendwie mal schläft und am nächsten Tag nochmal rüberschaut. In ganz üblen Fällen, aber das ist eigentlich selten, ist es dann aber auch empfehlenswerter, gerade wenn der Code sehr verwurstelt ist, dass man lieber komplett neu schreibt, statt immer was dran zu verändern. Und dass sowas hier nicht günstig ist, das versteht sich von selbst, dass ich einfach quasi, dass das mein Hotfix ist für das Problem, was eigentlich im Computer steckt. Und manchmal ist es auch einfach nur eine Frage der Betrachtungsweise. Natürlich, ob jetzt das ein Bug oder eher ein Feature entspricht. Okay, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann gebe ich direkt weiter an Florian.
Ich hoffe, ihr habt alle noch ein bisschen Zeit, weil eigentlich brauche ich für meinen Teil eine halbe Stunde. Ich versuche das jetzt ein bisschen kürzer zu fassen, das Ganze. Wer jetzt weg muss, geht vielleicht, dann ist nicht ganz so viel Unruhe da. Der Podcast scheint zu funktionieren und spätestens heute Abend wird das Ganze hoffentlich irgendwie im Internet zu sein, wenn ich das dann fertig geschnitten habe und so. Okay. Also der GDB, das ist der GNU-Debugger. Der gehört zur Toolchain wie der GCC, der GNU-Compiler und der Linker und so weiter. Und er ermöglicht uns, Fehler zu debuggen, die wir bisher nicht erschlagen konnten. Also wir können da zwar tausende von Print-Apps reinmachen, was ich selbst schon erlebt habe, man hat dann irgendwie ein Programm, das gibt einen Segmentation-Fault und man haut das Print-F rein und plötzlich geht's. Dann kommentiert man das Print-F aus und es Segmentation-Faultet wieder. Und irgendwann ist man kurz davor, wahnsinnig zu werden, nachts um zwei irgendwie, nächsten Tag ist Abgabe, alles bescheuert. Der Debugger ermöglicht uns, das Programm zur Laufzeit anzugucken und zu analysieren. Das heißt, wir können das Programm zu jedem Zeitpunkt anhalten, uns die Variablen ausgeben, die Variablen auch manipulieren und das Programm weiterlaufen lassen und dabei beobachten. Das heißt, wir haben dann interaktives Tool, um wirklich auf den Prozessor zu gucken. Gerade bei C, das sehr hardwarenah ist, können wir jeden Zustand des Prozessors uns angucken. Das ist also die Ausgangslage. Ich starte ein Programm, es gibt einen Speicherzugriffsfehler, einen Segmentation Fault. Was kann man machen? Erster Schritt, wir kompilieren das Ganze mit dem GCC, mit der Option -g GDB nochmal. Das sagt in dem Moment, ich übergebe in dem Binary, was ich habe, zusätzliche Informationen für meinen Debugger. Da stehen dann Zeilennummern drin und Variablennamen und Speicheroffsets und die ganzen Funktionsnamen, damit der Debugger eine Möglichkeit hat, uns das Ganze auch auszugeben, wenn es irgendwo crasht. Das Programm starte ich dann, indem ich einfach den GDB aufrufe und als Argument das Programm übergebe, was ich dann ausführen möchte. Sieht dann ungefähr so aus, also ist relativ groß und unübersichtlich. Alles da oben ist Lizenz und Werbung, Information, das ist eventuell interessant. Hier sehen wir eben, dass der GDB auf einer 64-Bit-Maschine läuft, das heißt, die Integers sind relativ lang. Und hier starte ich mein Programm mit Run, er gibt noch aus, in welchem Pfad das liegt und es knallt sofort gleich wieder. Was wir aber als Zusatzinformation jetzt neben dem Segmentation Fault haben, ist zum einen die Adresse innerhalb der Main-Methode, wo der Fehler aufgetreten ist. Wir haben die Argumente zur Main-Methode, das ist ALGC und ALGV. Die Adresse von dem einen Pointer, den Wert von dem Integer, ist ja ein primitiver Datentyp. Und vor allem die Zeilennummer und die Anweisung, die in der Zeile stand, in der das ganze Problem aufgetreten ist. Das heißt, irgendwie ist hier in Zeile 9 eine Zuweisung auf diesen Pointer, der dereferenziert wird und ich möchte da irgendwie ein Y reinschreiben und aus irgendwelchen Gründen gibt es dann Segmentation Fault. Was haben wir gewonnen? Also der Segmentation Fault ist immer noch drin, aber wir haben Informationen, wir wissen Zeile 9, die können wir uns angucken dann im Quellcode und vor allem können wir uns auch mal die Variable jetzt ausgeben. Das geht im Debugger mit Print und ich sehe das erste Argument zu Print, also meine Yes-Variable ist irgendwie 0. Ist klar, dass es dann Segmentation Fault gibt, auf die Adresse 0 darf ich nicht schreiben. Das hier ist der Quellcode dazu. Wer sieht den Fehler? Genau, ich habe keinen Speicher angefordert. Hier oben ist zwar mein Char-Pointer, yes, aber bevor ich ihn nutze, müsste ich eigentlich mit einem Malloc, wie es hier für Buff passiert, da mir irgendwie Speicher zuweisen lassen. Mache ich hier mit C-Alloc. C-Alloc hat eine Besonderheit, der Speicher wird gleich mit 0 initialisiert. Das ist praktisch für Strings. Also hier alloziere ich mir 2 Byte oder 2 Chars, Size of Char und 2, so 2 mal Size of Char, die sind mit 0 initialisiert und wenn ich das als String ausgebe, habe ich sogar gleich den 0-Terminator am Ende des Strings. Ist relativ praktisch, wenn man irgendwie für Strings was vorsehen möchte und vermeiden möchte, dass man da irgendwie den halben Speicher ausgibt, bis nur 0 wiederkommt. So, jetzt sind wir so weit, dass das Ganze übersetzt, also wir haben jetzt diesen Code übersetzt von eben. Wir haben aber immer noch einen Segmentation Fault. So, schauen wir mal das. Also wir hatten die Abgabe 1. Das ist übrigens jetzt der VI-Editor. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, sonst machen wir mit den Folien weiter. Nicht einschlafen, bitte. Also wir hatten, das war der ursprüngliche Code von unserer ersten Abgabe, man stellt sich vor, nachts um zwei, ne? Also bei dem Projekt jetzt vielleicht nicht, aber nachts um zwei, kurz vor der Abgabe und irgendwie läuft das alles nicht. Na gut, wir haben jetzt hier unser C-Alloc reingebaut, das Ding kompiliert immer noch nicht, das heißt wir übersetzen es mal. So, ohne Warnings, wir können es auch mal mitmachen. Ist sauber, also es gibt keine Warnings in dem Ding. Wunderbar. Wenn ich starte, kann ich da meinen Namen eingeben und ich kriege sofort einen Speicherzugriffsfehler. Seltsam. Na gut. Die war gerade draufgehauen. Run. Name eingegeben und ich bekomme Segmentation Fault. Diesmal in sowas ganz komischem. Da steht irgendwie unterstrich IO getline info in libcso6 mit irgendeiner ganz obskuren Adresse. Was jetzt passiert ist, ist, wir haben einen Segmentation Fault bekommen in einer Methode oder in einer Funktion, die innerhalb dieser libc liegt. Die libc ist die grundlegende C-Bibliothek vom Betriebssystem. In meinem Fall ist das hier jetzt ein Linux. Und ja, da haben wir auch das eins der vielen Probleme, die bei diesen Segmentation Faults sind, sie treten halt nicht in unseren Methoden auf, sondern irgendwo später, wo auf unseren Pointer zugegriffen wird. Also ich habe da irgendwo diesen Buffer übergeben und der eigentliche Fehler tritt nicht mehr in meinem Teil des Programms auf, sondern irgendwo, wo dieser Pointer dereferenziert wird, um auf den Speicher zuzugreifen. Wir sehen halt jetzt, ist es die glibc? Okay, was können wir machen? Wir können uns wie in Java auch einen Backtrace angucken. Was wir hier jetzt sehen, sind, dass wir drei Stackframes haben. Der oberste ist dieses IO-Getline-Info, wo der Fehler aufgetreten ist. Davor waren wir in fget-s und davor waren wir in unserer Main. Das heißt, die Main ist das Letzte, was wir unter Kontrolle haben. Also ich gehe jetzt davon aus, dass, wenn man so mit C anfängt, man vielleicht nicht direkt Bugs in der glibc findet, sondern meistens doch eher selber in seinem Code die Bugs drin hat. Und zwar hier wahrscheinlich in Abgabe 2.c in Zeile 11. Können wir uns angucken. Frame 2 ist genau der und hier habe ich die Anweisung, die diesen Segmentation Fault ausgelöst hat. Also ich habe hier irgendwie fget-s aufgerufen, das soll von Standard in 1024 Zeichen in den Buffer buff einlesen. Gut, wir können mal gucken, was ist buff? Ah, kommt uns bekannt vor, oder? Buff ist 0. Gucken wir uns den Code an dazu. Was haben wir hier? Zeile 11, fget-s. Na, wir machen doch hier das malloc in Zeile 8. Sollte doch eigentlich funktionieren. Ja, also 1, kleiner 31, das ist irgendwie die Zahl 1, geschiftet um 31 Bit nach links, ist eine ganze Menge Speicher, sollte uns eigentlich dafür reichen. Gucken wir mal. Wir setzen einen Breakpoint. Breakpoint heißt, in Zeile 8 von dem Programm, Abgabe 2.c in der Zeile 8, möchte ich gerne die Ausgabe anhalten, das Programm anhalten, bevor er die Zeile 8 ausführt. Ich gebe wieder Run ein, er fragt mich, ob ich das Programm neu starten möchte, ja. Und jetzt stehe ich an dieser Zeile Nummer 8, bevor die ausgeführt wird. Das heißt, jetzt kann ich mir mal angucken, naja, was steht denn da im Moment in buff drin? In buff steht da irgendeine Adresse schon drin. Klar, wir haben den Buffer ja noch nicht alloziiert. Das heißt, unser Pointer zeigt irgendwo ins Nirvana. Also wir haben zwar Speicher für den Pointer, aber noch nichts, auf was dieser Pointer zeigen kann. Der ist noch mit einem zufälligen Wert initialisiert. Zufällig steht da jetzt irgendwie an der Adresse eine 1. Gut, ich mache einen Step weiter. Das heißt, ich gehe zur nächsten Codezeile. Das wäre dann die Zeile 9. Wir können zum Programm zurückgehen, sehen, das ist genau die nächste Codezeile, hier mit diesem Yes. Und wir geben einfach nochmal den Buffer aus. Er ist immer noch 0. Oder er ist jetzt 0. Vorher war er ja irgendwie dieser Zufallswert, jetzt ist er 0. Was könnte da passiert sein? Hatten wir vorhin auch schon als Thema. Gucken in die Manpage. Malloc alloziert Speicher, schön, gut. Interessant wird es hier beim Return Value. Hier steht nämlich, on error the functions return null. Das heißt, offenbar ist unser Malloc fehlgeschlagen an der Stelle. Die Erklärung ist relativ einfach, weiß es jemand? Hier nochmal der Code dazu. Genau, also 1 geschiftet um 31 Bit, das sind satte 4 GB Speicher. Die kann ich da zwar versuchen anzufordern, aber die stecken auch in diesem Notebook nicht drin, was noch relativ neu ist, weil irgendwie doch noch recht ungewohnt. Was macht man in so einem Fall? Naja, das eine ist, erstmal für sauberen Code sorgen. Das heißt, ich fange das Ganze sauber ab. Ich gucke, naja, ich alloziere den Speicher, gucke, ob der 0 ist und wenn ja, breche ich mit Exit Failure ab. Wenn ich das Ding jetzt ausführe, also wieder kompiliere, ist übrigens ein schöner Fehler, den man jetzt mit Tab Completion gerne macht, dass man dann hier nochmal Punkt C dran schreibt und sich das Programm überschreibt. So, Abgabe 3, ich gebe wieder meinen Namen ein und es passiert nichts, weil das eine andere Version ist. Das ist schon die fortgeschrittene Version. Also ich habe hier ein Define gemacht, das noch als Tipp. Das, was ich hier als Define in der Bufflang definiere, wird hier eingesetzt beim malloc, als auch später bei dem beim Vergleich, genau. Zeile 17? Stimmt, beim fgets. Also beim fgets setze ich das Bufflang ein, damit ich, also fgets liest Speicher. Wenn ich da irgendwie als Länge 8000 angebe, dann liest er halt 8000 Byte. Egal wie groß mein Buffer da oben war, und das ist dann so ein typischer Buffer-Overflow. Wenn ich das als Define mache, mir meinen Buffer festlege, dann kann ich ihn einerseits hier in meinem malloc benutzen, um den Speicher anzufordern, und dann auch in dem fgets. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass ich nie unterschiedliche Werte da drin habe. Und wenn wir jetzt hier in meinem Fall wieder diese 1 geschiftet um 31 machen, genau. Dann bekomme ich genau diese Fehlermeldung, die wir eben im Code gesehen haben. Also GCC hat als Default, wenn ich keinen Dateinamen angebe, irgendwie A.out zu machen, weil vor 20 Jahren war das Default-Binary-Format irgendwie das A-Format, mittlerweile ist es das L-Format und sie nehmen halt das als Default-Namen. So zur Geschichte des Ganzen. So. Genau, im GDB sehe ich davon jetzt eigentlich nichts mehr. Das Programm läuft einfach. Ich kann auch nach so einem Breakpoint, das kann ich nochmal zeigen, das wäre das, was funktionierte. Ja, Program Accepted Normally. Wenn ich damit jetzt einen Breakpoint setze, den kann ich übrigens auch mit der Dateiname, mit dem Dateinamen direkt angeben auf Zeile 8 oder so, wenn ich ihn richtig schreibe. Und das Programm starte, komme ich hier in meinen Breakpoint rein und kann eben jetzt überprüfen, ob das Programm da noch meine Parameter hat, so wie ich sie haben möchte und mit Continue zu Ende laufen lassen. Und es läuft nochmal weiter, ohne dass ich den Debugger drin hätte. Gut. Ansonsten sei hier noch auf die interne Hilfe von dem Debugger verwiesen. Es gibt irgendwie ein Help Running zum Beispiel, wo ich dann die ganzen Anweisungen bekomme, die ich dem Debugger geben kann, während das Programm läuft. Also ich kann das Programm killen, ich kann eine Instruktion weitergehen, das ist im Prinzip das Step I. Mit Step gehe ich eine Zeile weiter, mit Step I genau eine Anweisung im Code. Wen das interessiert, es gibt auch noch die optionale große Manpage. Also da gibt es dann viel zu lesen, wie der GDB so funktioniert. Noch ein Tool für den Alltag. Es gibt noch Apropos. Wenn man irgendwie eine Print-Anweisung sucht, dann kann man mit Apropos Print alle Manpages suchen, in deren Titel oder Beschreibung Print drin vorkommt. Und findet dann zum Beispiel hier unser Printf oder das sprintf, wenn man nicht mehr genau weiß, wie die Methode hieß. So, damit bin ich eigentlich soweit auch am Ende. Danke. Ach so, Fragen. Der GNU-Debugger müsste unter MinGW zum Laufen zu bringen sein. Da gibt es bestimmt dann auch demnächst eine Wiki-Seite im Freitagsrunden-Wiki zu. Und ansonsten, Subversion ist auch im Wiki von der Freitagsrunde noch erklärt. Okay, danke.